c'est à nouveau le moment. La grande boucle traverse la France. Le peloton parcourt 3500 km. Le départ aura lieu à Florence, en Italie. De là, on traverse les Alpes et les Pyrénées, jusqu'à Nice. Il y a beaucoup de favoris. Encore d'autres, un œil inconnu, une pré-saison idéale. Pogacar a le Giro dans les jambes. Evenepoel, Roglic et Vingegaard sont tombés au printemps et se battent maintenant pour être au mieux de leur forme et pour pouvoir attaquer. Pour les Allemands, Paulette Dens devrait assurer des victoires d'étape. Du sang, de la sueur et des larmes, la tournée de cette année promet à nouveau beaucoup de souffrances et de joie. Nous nous en réjouissons.
So, willkommen im Besenwagen. Ich habe ganz ehrlich kein Wort verstanden. Vielen Dank, Clemens, wieder für diese französische Einleitung. Clemens, Lehrer, hat schon seine italienische Schülerin gezwungen, italienisches Intro einzusprechen. Ich weiß nicht, ob das eine Schülerin war. Es klingt so professionell, aber ich weiß wirklich überhaupt nicht, was da gesagt wurde. Aber herzlich willkommen im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und mein Name ist Andi Stauff.
Und wir sind in der ersten französischen Woche angekommen, wie unschwer hörbar war. Und wir versuchen euch da auch mal so ein bisschen reinzuführen heute. Wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen mit der Tour de France beschäftigt. Ein kleines wenig.
Ja.
Mal schauen, was wir hier für erhellende Infos raushauen können. Es gibt aber eigentlich echt viel, viel zu erzählen diese Woche.
Ja, ich habe mir die Strecke vor einer Stunde angeschaut und war erschrocken. Hat mir aber das, worum Andi uns gebeten hat, dann doch schon tatsächlich vor ein paar Tagen gemacht. Da kommen wir halt gleich zu. Und war da aber auch erschrocken. Und ja.
Aber
da
kommt erschrocken. Paul einfach.
Erschrocken,
einfach
komplett aber im schockiert. Positiven Sinn, oder?
Schwer. Nee. Es war mega, mega schwer. Und das war so. Hey, das, irgendwann heizt sich die Leute richtig auf, die wollen wissen, worum es geht. Aber das ist so, als wenn du so einen Korb hast und darfst nur 10 Süßigkeiten reinmachen. Da sind aber hunderte zur Auswahl. Ja. Und du hast so 3 Lieblingssüßigkeiten, da bist du ganz sicher. Aber die restlichen 7 rauszuwählen, da habe ich halt die ganze Zeit reingepackt, welche rausgenommen. Bis eben gerade noch. Ja. Manchmal auch immer die gleiche.
Aber es macht auch ein bisschen Spaß.
Ja, ne? Manchmal auch immer einfach nur wieder die gleiche Sorte. Weil.
Ja. Also ich habe Basti und Paul darum gebeten, ihre Top 10 GC aufzuschreiben. Und also auch bei der Starterliste dieses Jahr, das ist nochmal deutlich schwerer, glaube ich. Da sind ja einige Hochgeräte dabei, aber da kommen wir später noch zu. Ja, aber ich habe mega Bock. Hype mich gerade noch mehr als der Giro sonst immer. Und das Gute bei dieser diesjährigen Tour de France ist ja, die startet in Italien. Also man hat eigentlich alles Gute, was man vor dem Giro hat. Also ich jetzt zumindest, also aus beruflicher Perspektive. So vom allein kulinarisch wird das natürlich geiler als irgendwie ein Start in Frankreich. Wobei, da gibt es auch ein paar leckere Sachen, aber kann man halt nicht vergleichen. Ne?
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Ja, good morning, Andi. Ich
Morgen.
Bin hier gerade noch am Handy und habe gerade mein Logbuch in der Whoop-App fertig ausgefüllt. Ich bin ja noch im Schwarzwald hier. Wetter ist mega und wir wollen jetzt gleich eigentlich einen Kandel von der Seite fahren, die ich noch nicht gefahren bin. Mein Whoop-Coach rät mir allerdings, mich heute nicht so stark zu belasten. Ich glaube, ich mach's aber doch.
Ja, dann machst du das anders als die meisten Fahrer jetzt in der World Tour mittlerweile. Das bekomme ich jetzt auf jeden Fall von den Fahrern, mit denen ich so arbeite, mit, dass immer mehr dazu übergehen, ihr Training tatsächlich HRV-basiert zu planen. Also die haben nicht wie üblich so wöchentliche Trainingspläne, sondern wirklich täglich wird gecheckt, okay, wie ist meine Erholung, was sagt die HRV und danach planen sie die Belastung. Also eigentlich das, was der Whoop-Coach für dich macht, das machen die Fahrer jetzt zusammen mit ihren Trainern, nutzen natürlich dann auch das Whoop, um so Werte zu ermitteln. Ist schon krass, wie sich das alles so entwickelt hat. Ja, ich hätte es früher anders gemacht, wahrscheinlich eher so wie du, gutes Wetter, Bock und dann los.
Ja gut, man muss ja auch dazu sagen, jetzt so auch aus meiner Erfahrung, klar ist es für einen Hobbyathleten so ein bisschen was anderes, aber ich habe ja tatsächlich keine Ziele. Also ist vielleicht auch anders als bei anderen Hobbyathleten. Und wenn, dann würde ich mich schon auch eher daran halten. Und wenn man mal so, weiß ich nicht, 2 Wochen irgendwie auf Malle ist und durchgängig trainiert, merkt man halt auch, je trainierter man ist oder je gewöhnter man ans Training wird, desto eher kannst du dich auch danach verhalten. Also desto planbarer wirst du dann auch. Und bei Profis ist das ja absolut der Fall. Also die werden selten Tage haben, wo sie morgens aufwachen und wo brät von Training ab.
Im Idealfall nicht, ja. Aber ich finde es auch, dass die Whoop-Software das mittlerweile echt gut analysiert so, und dir auch einen Belastungsscore vorgibt. Und wenn du so ein bisschen Erfahrung einfach hast, das muss gar nicht viel sein, kannst du schon so deine Belastung machen. Also bei mir kommt das gut hin. Für heute auch nicht so viel vorgegeben, auf jeden Fall auch nicht so tolle Erholung gehabt diese Nacht. Aber ich muss heute immerhin nicht körperlich arbeiten.
Also Reisetage sind halt auf jeden Fall auch bei mir immer schwierig. Aber Whoop sagt auch nicht, dass ich gar nicht trainieren soll, nur dass meine Belastung nicht so super hoch sein soll. Aber ich denke, mit Kandel und mindestens 100 Kilometern heute wird das schwierig einzuhalten. Aber ich gebe dann beim nächsten Mal Update, wie es gelaufen ist. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mit Whoop an dir zu arbeiten, auf Ziele hin, dann kannst du, wenn du neu einsteigst, mit uns auf join.whoop.com/besenwagen einen Monat gratis zum Testen bekommen. Pass auch jetzt am Wochenende auf, es gibt nämlich 5x2 Tickets für unseren Live-Podcast am 5.7. freitagsabends in Frankfurt zu gewinnen. Das Ganze mit Whoop, also stay tuned. Apropos Live-Podcast in Frankfurt, hier nochmal brandheiße News, denn wir haben super gut geplant und unseren Live-Podcast auf einen Abend gelegt, wo eventuell Deutschland im Viertelfinale spielt. Also aufgepasst, wir werden, egal wie es kommt, ob Deutschland gewinnt oder verliert, diesen Podcast erst nach diesem Viertelfinale um roundabout 20.15 Uhr starten im Massiv Arts in Frankfurt. Und wenn du eine Karte hast oder auch wenn nicht, komm vorbei und schau dir das Spiel vorher an. Es wird nämlich dort live im Hof gezeigt, Public Viewing, es ist Platz, es können richtig viele Leute kommen. Es gibt eine offene Theke und danach gibt es dann den Live-Podcast. Und wenn du noch kein Ticket hast und dann spontan Lust hast, sollten noch welche übrig bleiben, im Moment gibt es noch welche, also sicher dir eins, dann kannst du da auch an der Abendkasse noch eins erstehen oder vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Platz. Ich freue mich also auf einen Fußballabend gekrönt mit einem Radsport/Triathlon-Podcast mit euch, mit Lothar Leder und vielleicht mit Deutschland im Halbfinale.
Hey, ich habe noch eine Frage an euch. Wie jetzt beim Reisen so, ne? Fahrrad ja schon immer ein bisschen nervig. Sind wir halt gewohnt auf jeden Fall. Mit was würdet ihr lieber reisen? Mit Fahrrad oder mit Stabhochsprungstab?
Ja, die Dinger kannst du doch so wie so ein Teleskop-Schlagstock zusammen machen.
Nee, kannst du nicht. Ja, das, also,
ey, wir sind von,
damit kannst du nicht einfach fliegen. Ne? Von,
doch, das geht. Wir sind von Helsinki zurückgeflogen. Ich frag's, weil ich ein Erlebnis hatte. Und Wilma fragt irgendwann so, was sind das für Taschen? Das ist 5 Meter lang. Ich so aus Spaß, so ja, Stabhochsprung. Irgendwann stehen wir so an in der Schlange und ich gucke dann so, die Taschen liegen da noch so vor dem Bereich, wo man sich anstellt. Und dann steht wirklich so Pole Vaulting drauf, ne? Pole Vault oder wie das heißt. Und auch so ein Name, so mit Edding draufgeschrieben. Ich so, mal gucken, so, da saß so ein kleines Trüppchen, so ein Mädel und irgendwie zwei, also am Ende stellte sich raus, Coach und Physio. Und
okay.
Nina Kennedy stand drauf. Ja, also ich, sag keinem was.
So aus.
Ich google aktuelle Weltmeisterin. Amtierende Weltmeisterin aus Australien ist mit uns von Helsinki nach Berlin und von Berlin weiter nach Düsseldorf geflogen. Keine Ahnung, was sie da gemacht hat. Ich habe auch nicht gefragt, aber geht scheinbar auch mit Eurowings im Sportgepäck.
Krass. Ey, hier muss man aber bestimmt irgendwie extra anmelden, oder? Ich glaube, das übersteigt so ein bisschen die Maße.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die haben die auf jeden Fall weggetragen.
Und ist auch schwierig, ja, wenn man mit dem Privatjet fliegen will. Ne? Brauchst ja echt immer eine lange Maschine.
Das sind so die Probleme, die man hat. Ja.
Ich glaube, beschissener wird es nur noch, wenn man im Achter Kanu oder Ruderboot
da haben wir auch
mitfährt und damit fliegen muss.
Da haben wir doch auch kaputt gemacht letztens. Haben wir uns doch erzählt bei FES. Jo, alright, wollen wir Radsport? Ich mache noch Update hier. Ich habe schon aufgeschrieben. Michel Hessmann Update. Alle paar Monate gibt es hier Update zum Doping-Verdachtsfall Michel Hessmann. Ich sag das extra so. Ich bring's vor dem Thema DM, weil Michel mich angerufen hat, als ich mit dem Auto am Freitag auf dem Weg zur DM war. Also ist das ein bisschen neuer. Meinte so, jetzt kommt gleich Pressemitteilung raus, beziehungsweise ein Artikel von der Süddeutschen Zeitung, kann sich jeder mal reinlesen, ist immer sehr gut geschrieben, relativ erhellend. Der Journalist hat, glaube ich, Kontakt zu Michel. Und es gibt ja erstmal, wie sagt man, eine Auflösung des Ganzen, erstmal eine Entscheidung. Wir haben jetzt schon lange auf die Entscheidung gewartet. Michel wurde ziemlich genau vor einem Jahr bei der Deutschen Meisterschaft oder so eine Woche davor positiv auf ein Diuretikum getestet, ist seitdem rechtlich am Ankämpfen dieses positiven Tests und durch mehrere Gutachten auch wurde eben herausgefunden, dass es eine Medikamentenverunreinigung sein muss, allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach, unglaublich niedrige Konzentration. Es gibt in Großbritannien einen vergleichbaren Fall, Lissy Banks, die wurde von der britischen Anti-Doping-Agentur freigesprochen, im selben Fall quasi, selbes Medikament, höhere Konzentration sogar als bei Michel Hessmann. Das hat die WADA aber sofort angefochten, denn in den WADA-Statuten steht, egal was es ist, positiv Sperre. Jetzt hat die NADA in Deutschland wahrscheinlich etwas getan, ich sage das jetzt mal aus meiner Perspektive, dass Michel zugutekommen soll. Zugutekommt oder zugutekommen soll. Denn sie haben ihn nicht freigesprochen, sondern sie haben ihn zu 4 Monaten Sperre verurteilt. Rückwirkend 3 Monate. Er darf am 22. Juli theoretisch wieder Rennen fahren. Diese 4-monatige Sperre begründen sie nicht wegen einem Dopingfall, sondern wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht. Sie erklären in ihrem Statement auch, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach auch durch Gutachter erwiesen eine Medikamentenverunreinigung ist und erklären aber, dass es trotzdem in der Verantwortung des Sportlers liegt, sicherzugehen, dass das Medikament nicht verunreinigt ist, was völlig unmöglich ist. Ne? Also jetzt mal, du nimmst Ibuprofen, Paracetamol, was auch immer. Es würde dir kein Arzt, kein Experte davon abraten, das zu nehmen. Aber die Testmethoden der NADA und der WADA sind mittlerweile eben so präzise, dass kleinste Verunreinigungen nachgewiesen werden können und diese Verunreinigungen treten jetzt immer öfter auf. Das ist passiert. Trotzdem, indem sie diese Sperre verhängen, umgehen sie wahrscheinlich oder hoffentlich den Einspruch der WADA. Denn wenn die WADA jetzt so wie bei Lissy Banks Einspruch erheben würde, würde dieser Fall weitere Monate, Jahre weitergehen und Michel müsste weiter mit eigenem Geld rechtlich dagegen ankämpfen. Michel Hessmann hat dieses Urteil akzeptiert. Somit wäre der Fall, wenn die WADA keinen Einspruch erlegt, was noch passieren kann, am 22. Juli formell abgeschlossen. So viel dazu. Was dann passiert, weiß man noch nicht. Also Michel ist theoretisch oder ist weiterhin bei Wismar Liesebike unter Vertrag bis Ende des Jahres, aber ich glaube, mit dem Team ist noch keine weitere Entscheidung getroffen, wie es da weitergeht.
Boah, ja, wenn man nicht so ganz im Thema da drin ist, ist natürlich auch schwierig, sowas nach außen hin zu kommunizieren. Aber ja, also die Fälle häufen sich ja oder zumindest mal im Radsport-Kontext hat man da jetzt so zwei aktuelle Sachen. Kann man irgendwie nicht nachvollziehen, wenn man so ein bisschen durchgestiegen ist, dass da von der WADA einfach noch nichts irgendwie geändert wird. Ich meine, solche Organisationen, die ja, brauchen halt ewig für sowas, Anpassungen. Ist einfach, glaube ich, für ja, die also, betroffenen Personen, also ich kann mir gar nicht vorstellen,
wenn man
wie ich damit umgehen würde.
Wenn man diesen Banks-Artikel liest, kommen halt relativ klar, also man muss schon sehr viel lesen, aber es wird relativ klar, wie der Fall da im Moment ist mit diesem, gerade mit diesen Diuretika. Und genau das gleiche Mittel, also dieses Chlortalidin, hat eben von allen Medikamenten eine riesige Halbwertszeit, also ist unheimlich lange nachweisbar im Körper. Also es wäre das Letzte, womit man irgendwas machen wollen würde, wenn man was machen wollen würde. Aber Medikamentenhersteller sind eben nicht verpflichtet, ihre Produkte zu untersuchen, ob da Rückstände von anderen Sachen drin sind. Und genau diese Medikamente, diese Diuretika, die eben sehr verbreitet sind, weil ältere Leute schon öfters mal Entwässerungsmittel nehmen müssen, aus irgendwelchen Gründen, weil sie eben Wassereinlagerungen haben. Also es ist ein sehr verbreitetes Medikament und es hat eine super hohe Halbwertszeit. Also wird das ins Grundwasser gespült, wir haben es in Seen, in Flüssen und die Testmethoden werden immer, immer genauer. Jedes Jahr gibt es genauere Tests und für Diuretika gibt es, also für einige Diuretika gibt es keine Grenzwerte bei der NADA und bei der WADA. Also wird man die immer mehr finden und die WADA führt bisher keine Grenzwerte ein und verfolgt jeden Fall, als wäre es ein Dopingfall. Und der Athlet ist selbst dafür verantwortlich, das aufzulösen, was so gut wie unmöglich ist. Es ist eigentlich keine tragbare Situation, so wie es ist. Mal schauen, wie das jetzt weitergeht. Also wer regelmäßig Besenwagen hört, ist ja jetzt seit einem Jahr da dabei. Es gibt immer mal Updates, ihr kriegt das immer sofort zu hören. Ich hoffe, die Karriere kann noch weitergehen. Der ist auf jeden Fall auf alles gefasst. Gestern Abend Pizza essen gewesen. Das kann alles passieren.
Aber er trainiert ganz normal.
Also, er trainiert gut, ja. Also ich glaube, der hat so ein bisschen Freestyle trainiert, aber er hat schon viel, viel trainiert und die Watts sind stabil.
Sagt er.
Ist ein bisschen schwerer.
Sagt er, es bleibt, dass er da unten bleibt erstmal oder in Freiburg? Oder zieht es ihm nochmal hier in den Norden? War irgendwie mal geplant?
Nö. Okay. Nö, ich glaube, der fühlt sich wohl her.
Ja, nee, ich dachte, so kurzzeitig war das irgendwann mal, glaube ich, so ein Planung, aber okay.
Alright. Kommen wir zur DM. Oder? Andi und ich waren vor Ort.
Erzählt.
Ganz nice Klassentreffen da immer, ne?
Ja. Also.
Du warst Radsport Sonntag
ist,
da, oder?
Das ist eine kleine
warst du Welt. Schon da?
Nee, ich bin erst sonntags dazugekommen.
Aber du hast ja beruflich, hast du ja komplett einen Jackpot gezogen an dem Wochenende.
Stimmt.
Ja, also die Fahrerinnen und Fahrer von uns, die waren ganz, ganz gut unterwegs, ja, kann man sagen. Aber ja gut, also ich habe da ja nicht so viel zu beigetragen. Ne? Die müssen immer noch selber in die Pedale treten an dem Tag. Aber freut man sich natürlich noch umso mehr. Ne? Franzi Koch gewinnt bei den Frauen, Marco Brenner eben bei den Männern. Und dann gab es zwei Silbermedaillen noch. Also mit Paul Fietzke bei den Junioren. Und Niklas Behrens im Zeitfahren. Wer hätte das gedacht?
Was will der da?
Hammer.
Vize? Hm? Okay.
Ja, mit einer Silbermedaille ist man immer Vizemeister.
Nee, das habe ich nicht verstanden. Ich habe bei Fietzke wusste ich, dass er Zweiter wird, aber bei...
Ja, ich habe die zwei besten Amateure betreut.
Was heißt das?
Ja, Rosa Klöser. Habe ich verpflegt, Flaschen angereicht. Erwischt die Gruppe des Tages, schon mal richtig geil gewesen. Eigentlich 10, also das Frauenrennen war schon mega aber spannend, weil einfach eine 10-köpfige Gruppe geht und keine hat eine Teamkollegin dabei.
Aber ganz kurz.
Das ist eigentlich so die Top-Auswahl und keine kann taktisch fahren.
Ist das Gruppe erwischt oder ist es auf Stärke ist sie weggefahren, die Gruppe? Ich habe das Rennen da noch nicht geschaut. Ich habe es erst später angemacht.
Es war kein Stream zu dem Zeitpunkt. Ich kann es auch nicht genau sagen. Okay. Aber also ist schon, also es wurde, glaube ich, schon auf Brechstange formiert, die Gruppe. Also Rosa meinte, sie musste sich auf jeden Fall richtig strecken in dem Moment, um da noch hinzufahren. Ja, aber geschafft. Und dann am letzten langen Anstieg hat dann Liane Lippert das Heft des Handelns übernommen und wollte alle abhängen, hat es aber auch nicht ganz geschafft. Hat auf jeden Fall die Gruppe komplett zersprengt. Franzi Koch und Antonia Niedermayer konnten noch hinfahren. Es gab dann echt einen Dreier-Sprint. Das hätte man auch nicht gedacht auf der Strecke.
Ja, wobei, also ich meine, in anderen Rennklassen sind auch teilweise noch größere Gruppen angekommen. Hängt natürlich auch mal ein bisschen so mit dem Rennverlauf ab. Ist gar nicht so einfach, da alleine wegzufahren. Also klar, bei den Männern haben wir jetzt am Ende einen Solo-Sieg gehabt. Das war natürlich aber auch vielleicht hängt damit zusammen, dass die Gruppe einfach auch 180 Kilometer oder wie lange schon Bestand hatte. Als es dann in den Dreiersprint ging, war ich auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass Franzi da gute Karten hat. Wobei natürlich auch Liane Lippert nicht langsam ist.
Aber sie hat sie auch gut überrascht. Ne? Also es ist halt echt so wahrscheinlich 50 Meter eher angetreten oder 100 Meter eher, als Liane mitgerechnet hat. Ja. Und der Sprint war schon solide, würde ich sagen.
Ja, aber
da kam auch was raus.
Franzi ist halt eine unglaublich intelligente Rennfahrerin, also was die Rennintelligenz betrifft. Also auch so eine intelligente Person, aber bei sowas weiß sie dann schon, was sie macht. Deswegen hatte ich da eigentlich ein gutes Gefühl, als es dann auf die letzten Kilometer ging und es auch keiner geschafft hat, vorher nochmal wegzufahren, was ja dann auch immer passieren kann, ne? Wenn man sich dann mal so zu zweit anguckt und die dritte fahren lässt. War schon gut. Und in dem Sinne ist Franz ja auch jetzt so im Leadout von DSM auf jeden Fall nicht langsam unterwegs und in so einem flachen Sprint dann ja, eben auch nicht von schlechten Eltern. Ne?
Mhm. Ja, definitiv. Bei den Männern fand ich es, es war auch so eine Gruppe, die auf die mit der Brechstange, ne? Also am Anfang nicht. Aber da hinten raus war es auf jeden Fall auch so ein Strongman-Race, oder? Also, und Brenner hat, zumindest was ich sehen konnte, da scheint...
Strongman und Teutenberg.
Ja. der hat auf jeden Fall einen guten Tag gehabt, würde ich sagen, oder? Also,
hat auf jeden Fall ein paar Führungen ausgelassen auch. Aber es ist sauschlau einfach immer wieder.
Also, ich würde sagen, er war letztes Jahr schon vielleicht nach einem Buchmann einer der stärksten auf der Strecke. Liegt ihm auch einfach so diese Anstiege. Ich meine, ist ja auch, glaube ich, nochmal ein bisschen leichter als zumindest Florian Lippowitz jetzt von den beiden, die dann am Ende noch übrig waren. Und ich glaube, wenn du dann halt über ja fast die komplette Renndistanz in der Gruppe fährst, so da sparst du hier vielleicht und da auch nochmal ein bisschen. Und kommt halt auch aus der Tour de Suisse raus, da auch schon eigentlich super gefahren und hatte vielleicht noch so ein bisschen den Vorteil, dass er jetzt im Vorfeld einfach nicht zu den großen Favoriten gezählt hat. Also wer letztes Jahr die DM gesehen hat, der hat schon gesehen, dass er da unheimlich stark war, aber war jetzt, glaube ich, auch von Boras Seite aus jetzt nicht einer, den man nicht in der Gruppe haben wollte, sondern hat da vielleicht gedacht, ah komm, den haben wir im Griff. Da war dann, glaube ich, bei den Jungs vorne in der Gruppe eher so der Fokus, Kim Heiduk und eben auch Tim Thorn-Teutenberg abzuhängen, weil mit denen willst du im Sprinter auf keinen Fall ankommen.
Ja, ich weiß von Ben aus. Also Ben ja auch einfach guter Helfer immer, ne? Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt da selber mal Gedanken gemacht hat, zu gewinnen an dem Tag. So eine Medaille wäre natürlich schön gewesen für ihn, die wollte er auch haben. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt gegen Ende, man hat ja gesehen, Marco ist super stark. Ich glaube, die zwei Boras, die sind dann irgendwie abwechselnd die Attacken mitgegangen. Und die Attacke, die halt sticht, geht Lippowitz mit. Und Ben hätte, glaube ich, gern an dem langen Berg nochmal die zwei anderen attackiert. durfte aber nicht, weil die zwei Marco und Lipowitz noch nicht so weit weg waren und man Angst hatte, dass er die nochmal ranfährt. Und an dem kurzen kriegt er die nicht los. Wird dann Vierter. Aber auch schöner Tag für ihn so. Einfach da ganz Tag vorne in der Gruppe. Ich glaube, da hat man sich...
Weiß ich nicht, wie schön das dann ist so.
Ja, ich glaube nur, ich weiß von ihm, dass er sich eigentlich freut, da ganz Tag bei der DM im Rampenlicht zu sein. So, das ist für ihn noch was Besonderes, glaube ich. Und der Platz ist noch ausbaufähig.
Ja, ich habe keine Ahnung, ob dann Rick Sauser dann das Triple voll macht und nächstes Jahr nochmal eine DM ausrichtet. Weiß ich gerade nicht, wie der Stand ist, auf jeden Fall.
Also so Gerüchte habe ich schon gehört dahingehend.
Ist es ja eine geile Veranstaltung nach wie vor. Auch die Strecke, glaube ich, so dann an den Anstiegen und so immer gute Stimmung. Ich finde, und ich meine, in Australien ist ja auch so, ne, dass eigentlich die Meisterschaften immer auf dem gleichen Kurs sind. Jetzt hat man es dieses Jahr schon so ein bisschen abgewandelt. Vielleicht kann man da auch nochmal so ein bisschen Variation reinbringen. Weil es ist halt auch nicht so einfach. Ne? Also egal, wie der Rennverlauf ist, ich glaube, so ein, dass die ein bisschen schwereren Fahrer das Ding, den schon ganz schön Körner zieht über die Dauer. So, dass da eigentlich immer so die leichten Fahrer dann doch im Vorteil sind, obwohl es gar nicht so viel am Stück bergauf geht. Ne? Aber ja, war auch ein spannendes Rennen, weil so die taktische Konstellation, die es dann nachher gab mit der Spitzengruppe, zwei Bora-Fahrer, einer von Tudor, was jetzt eigentlich so die beiden einzigen Mannschaften, die das Rennen mitbestimmen konnten, direkt abgedeckt hat. Ja, und hinten der Rest der starken World Tour-Fahrer oder vielleicht hier noch der eine oder andere aus dem Pro- oder KT-Team, der da mitfahren kann. Ja, die waren sich dann auch nicht ganz so einig. Ne? Ist dann auch schwierig, so eine Allianz zu bilden, wo man mit 5, 6 Leuten sagt, okay, wir fahren jetzt erstmal. Weil eins ist bei dem Kurs ja krass, ne? Also du machst ja wenig Zeit gut. So, du hast gar nicht viel Möglichkeit. Der rollt halt auch einfach so gut. Und wenn du da vorne 5 Mann hast, die einfach nur so durchwechseln, da musst du hinten schon richtig drauflatschen, dass du da irgendwie Zeit gut machen kannst. Und also, das machst du ja nicht, wenn dann halt die anderen hinten drauf liegen. Ne?
Der stärkste Fahrer war ja eigentlich Ole Tyler. Aber keiner wollte ihm so richtig helfen, da nach vorne zu fahren. Haben sich alle nur reingehängt.
Ja, der Stärkste weiß ich nicht, aber hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Hat er sich stark Mühe gegeben.
Ja.
Ja, das war natürlich am Anfang, ich weiß nicht, wie die Gruppe gegangen ist, aber wenn das man sich da als...
keiner gesehen, so. Es war auch leider noch
als
nicht...
Als guter U23-Fahrer mit reinsetzen könnte, dann fährt man wahrscheinlich auch erstmal weit mit.
Ja, so wie Tim.
Was ich nicht ganz mitbekommen habe, war jetzt, warum eigentlich Niklas Merkel aus der Gruppe rausgefallen ist. Also das sah so ein bisschen nach Defekt aus.
Nee, der meinte, er hat sich am Anfang, ist er so hart gefahren, dass er auch überzockt hat.
Okay.
Ich habe noch nachher mit dem geredet. So, der wollte unbedingt weg und wollte unbedingt in die Gruppe und meinte es irgendwie 2, 3 Mal so hart über diesen Hasenanstieg drüber gebügelt, dass er irgendwann auch aufgegangen ist.
Okay, ja.
So, Themawechsel. Es wird eine lange Folge übrigens. Tour de France, Vorschau wird auch nicht kurz. Ich dachte mir erstmal so, ich habe die Frage so, was ist mit? Aber ich sag mal als erstes Victor Lafay, weil in der Tour de France Vorschau habe ich mir so Agi Dessert angeguckt und dachte so, hä? Der fehlt irgendwie. Und dann habe ich mal so seine Stats angeguckt und dann habe ich gesehen, der ist dieses Jahr überhaupt noch kein Rennen gefahren. Dann war aber auch relativ schnell klar, dass er irgendwie Knieprobleme hat. Und der letzte Artikel ist irgendwie aus dem März, wo drin steht, dass er frühestens im Juni wieder einsteigen kann. Hat er aber scheinbar noch nicht gemacht bisher. Leider hätte ich gerne gesehen eigentlich in Fit. Und was aber meine Ursprungsfrage war, ist, was ist eigentlich mit Quinn Simmons? Nämlich seit Strade kein Rennen mehr gefahren. Weiß da jemand was? Das habe ich nämlich nicht rausgefunden.
Ich wusste es mal, aber ich habe es wieder vergessen.
Mm.
Also nee, okay, keine Ahnung.
Das bleibt nicht aufgelöst.
Ich find's für dich raus, sagen wir mal so. Ich habe es jetzt unvorbereitet. Klar,
Auflösung
nicht,
vielleicht
nicht
in
gemacht.
Der nächsten Folge.
Patellasehne, lese ich gerade, hat Victor Lafay Probleme. Was muss er da machen, Basti? Als ehemaliger
den.
Physiotherapeut. Den, einfach nur den?
Den.
Was hat aber er falsch so gemacht vorher?
Lange, lange den. Boah, da gibt es viele Sachen, die falsch sein können.
Ich muss natürlich falsch, jetzt auch
falsche Schuhplattenposition, falsche Sattelhöhe.
Ich muss natürlich direkt daran denken, was Max Walscheid über seinen ehemaligen Teamkollegen gesagt hat. Vielleicht hat er dass sich da auch irgendwie falsch belastet. Hat sich
verletzt. Beim Ausgleichssport verletzt.
Ja.
Habt ihr dieses Astana-Thema mitbekommen eigentlich?
Nee.
Das hat mir Freya Rassmann gestern erzählt, dass es Gerüchte gibt, dass sie ihre World Tour-Lizenz an ein chinesisches Team verkaufen wollen. Mhm. Oder vielleicht.
Ich weiß nicht, ob sie das ganz verkaufen oder ob es da einen Investor gibt, der in das Team reinkommt. Mhm. Also da habe ich jetzt auch nicht mehr als so ein paar Gerüchte aufgeschnappt. Aber
der Bieter scheint Pardus zu sein, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das ist der Fahrradhersteller, in Anführungszeichen, der schon China Glory mit Fahrrädern ausrüstet.
Mhm.
Ein Team, China Glory. Weiß nicht, ob das ein KT oder ein PKT-Team ist. Jetzt auf jeden Fall noch nicht stark aufgefallen bisher.
Ja. Ja, China, doch, die gewinnen in Asien mega viel. Da fährt auch der Willi Smith?
Ja.
Da fahren schon ein paar gute. Ja,
die waren auf jeden Fall auch gut auf der Suche nach Leuten, die Bock haben, eben nach China zu kommen, um da mit dem Team in der Asia Tour Rennen zu fahren. Gab es schon immer mal so, Connections, so dass von da auch ein bisschen in die World Tour geschielt wurde. Also ich kann es mir vorstellen, dass das irgendwie mehr als ein Gerücht ist. Es gab ja auch schon Gerüchte, dass die den einen oder anderen großen Fahrer verpflichtet haben. Also ich glaube, da könnte was dran sein. Ist aber auch eine interessante Konstellation, weil aktuell hat ja Astana noch eine World Tour Lizenz, aber aktuell im Ranking sind sie nicht so weit oben. Also die könnte dann auch schnell wieder weg sein.
Mhm.
Aber ja, das Team könnte jetzt mal so ein bisschen neuen Input gebrauchen. Ne? Ist jetzt irgendwie auch jetzt 2 Jahre so völlig identitätslos, so ein bisschen. Also wenn die jetzt Kev nicht hätten, so keine Ahnung, also würden die ja gar nicht mehr in Erscheinung treten. So Luzenko ist halt noch ein krasser Fahrer, der da nach wie vor unter Vertrag ist. Aber ansonsten war das jetzt so zu, wenn man es halt vergleicht, ne, wo Astana mal war.
Ich finde es sehr schade, dass scheinbar zumindest in der Startliste Rüdiger Selig nicht nominiert ist als Anfahrer für Kev für die Tour, weil da hatte ich die Hoffnung, dass wir so ein paar Live-Updates auch immer bekommen.
Zu Kev?
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht, ob er da noch irgendwie auf der Longlist steht.
Wir werden es bald wissen.
Aber eigentlich sind die Meldungen ja schon bestätigt. Klar kann immer noch mal einer nachrücken, aber aktuell sieht es nicht so danach aus.
Ich würde jetzt mal so in den Frankreich-Corner reingehen. Ihr habt es lange genug ausgehalten, eine halbe Stunde. Wir kommen zur Tour de France-Vorschau und ich würde vorschlagen, ich übernehme mal einen groben Überblick über die Etappen und dann übernimmst du, Andi, im Favoriten- und Fahrerbereich, Teams, Fahrer, etc. Okay. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Wir werden ja Sonderfolgen machen. Die erste davon hört ihr aber dann erst nach der ersten Woche, beziehungsweise nach den ersten 9 Etappen montags. Und deswegen dachte ich mir vielleicht kurz jetzt die ersten 9 kleines bisschen ausführlicher. Aber vielleicht schaffe ich es auch nicht und alles wird, Etappe 1 bis 21 wird gleich. Ich versuche mich, also man könnte das jetzt natürlich ewig lang machen, aber ich versuche mich halbwegs kurz zu fassen. Ihr könnt auch was dazu kommentieren. Das Krasse ist auf jeden Fall, dass sie einfach startet, die Tour de France in Florenz, mit einer richtigen Knaller-Etappe. Also
auf jeden Fall.
Sieben kategorisierte Berge auf 206 Kilometer und 3821 Höhenmeter von Florenz nach Rimini. Also wird auch wunderschöne Landschaft sein. Ist jetzt nicht die Etappe mit den meisten Höhenmetern, aber die Berge sind schon relativ stabil, ja. Und man weiß ja, wie hektisch nervös so eine Tour de France losgeht. Keiner will sich da die Blöße geben und jedes Team mit einem Gesamtwertungsfavoriten wird alles dafür geben, in jeden Hügel vorne reinzufahren und wir wissen, wie hart das werden wird. Der letzte Berg ist 27 Kilometer vor Ziel. Dann geht es bergab und nochmal flach ins Ziel. Also noch, es gibt relativ spät in der Tour de France erst die erste Bergankunft. Also das ist die erste Etappe, die ich hier auch schon mal so gehighlightet habe. Direkt die erste.
Ja, danach, also vielleicht nochmal so ganz im groben Übersicht, so Tour de France startet halt in Italien dieses Jahr, haben wir schon gesagt, anfangs der Folge. Mhm. Und endet halt nicht in Paris, ne, wie es halt sonst immer ist.
Stimmt.
Sondern lässt so eigentlich, ja, macht so kurzen Abstecher, so in den nördlichen Teil, aber geht eigentlich so direkt schon mal einmal über die Alpen drüber. Dann halt Richtung Norden mit einer Schotteretappe. Naja, machst du das Detail. Aber es ist halt so diese Etappen da oben gibt es gar nicht dieses Jahr.
Genau, geht dann rüber in die Pyrenäen und wieder zurück in die Alpen. Und Olympia geschuldet, glaube ich, wird Paris nicht noch mehr belastet dieses Jahr mit einem Großevent. Und das Ziel ist in Nizza. Zweite Etappe, glaube ich, kann man sich vielleicht ein bisschen entspannen von der ersten. Cesenatico, Bologna, 200 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Es gibt vier kleine Rampen da drin. Die letzte ist 10 vor Ziel, aber die sollte keinem gefährlich werden. Dann Torino. Ich habe nicht immer hingeschrieben, von wo nach wo. Wenn, dann habe ich mir nur einen Ort rausgeschrieben, den ich aussprechen kann oder von dem ich weiß, wo er ist. Und der andere war völlig namenlos. Es ist auch nicht immer der Start oder der Zielort. Die dritte Etappe, 229 Kilometer, 1190 Höhenmeter, wird auch machbar sein, wird jetzt nicht völlig eskalieren. Dann aber die Etappe Nummer 4, die ist wieder gehighlightet. Pinerolo nach Valois, glaube ich. 138 Kilometer, 3900 Höhenmeter. Also da, das Verhältnis hat schon mal was zu bieten. Zweimal knackig, zweite Kategorie. Ne? Bitte?
Ist auch knackig.
Ja, ist knackig. Kurz, da sind einige da drin dieses Jahr. Kurz und knackig. Es geht erstmal zweimal zweite Kategorie und dann geht es über den Col du Galibier. Ehrenkategorie bzw. Außerkategorie gelistet. Und 20 Kilometer vor Ziel ist der Anstieg zu Ende und es geht dann nur noch bergab ins Ziel. Col du Galibier ist Souvenir Henri de Grange. Das ist eigentlich immer der höchste Berg der Tour de France. Das ist einfach ein Preis, glaube ich, ne, den die Fahrer dann gewinnen.
Genau.
Geld.
Ja.
Ja. Allerdings gibt es dieses Jahr noch einen höheren Berg. Der kommt später. Ja, also das wird auf jeden Fall schon mal vierte Etappe wieder schon extrem wichtig, Gesamtklassement.
Ja, überhaupt auch die ersten Etappen, glaube ich, ne? Ich sag dir, beim Start, die nehmen sich so auseinander, das wird so wie Bilbao. Ja,
absolut.
Vielleicht dann ja am Ende nochmal 27 Kilometer bis ins Ziel nach dem letzten Anstieg, aber ich glaube, da geht schon vorher richtig Post ab. Also erste Etappe sind ja eben nicht nur die GC-Fahrer, die da so ja gucken, dass sie keine Zeit verlieren. Also ich glaube auch schon, dass da vielleicht mal wieder einer völlig durchdreht und da schon ein bisschen Gas geben will. Und dann kommen natürlich noch so die Fahrer, die sich, also du fährst halt ums gelbe Trikot, ja? Und Van der Poel, Van Aert, Pedersen, so die Klassikerfahrer schielen da auch noch so drauf. Ist halt die Frage, ob es dann nicht ein bisschen zu schwer wird, wenn die GC-Fahrer schon und ihre Teams richtig Gas geben wollen. Super spannende Etappe auf jeden Fall.
Ja, was ich halt auch glaube, ist, dass der erste Tag einfach auch so ist, dass du, kommen wir später zu, wenn wir zu den Top Tens kommen, so Visma Lease a Bike und
UAE.
Die haben so viele andere Karten bei, also bei Visma Lease a Bike wissen wir nicht, wie weniger drauf ist. Ich glaube trotzdem, dass er ums Podium mitfährt, sonst wird er nicht fahren. Und Jorgensen ist ein Kandidat für mich. Also ich glaube nicht, dass er aufs Podium fahren kann dieses Jahr, aber vielleicht schicken sie den schon mal mit. Und das Gleiche ist bei UAE. Da hast du, ich weiß nicht, ob man Yates mitschickt, aber ich kann mir vorstellen, dass man Almeida schon mal irgendwie mit reinwirft. Also es sind so ein paar Leute, die auch einfach, also ich glaube, wenn ein paar Leute schon mit rausgehen, die von Anfang an gefährlich sind für die Gesamtwertung, also denen du auch nicht zu viel Zeit gibst, geben kannst, aber gleichzeitig sind es auch die Teams mit den Favoriten. Und ich kann mir vorstellen, dass Bora am ersten Tag schon richtig zu tun haben wird. Weißt du, ich meine? Also, dass Bora eher nochmal in der Lage, oder eher in die Situation kommt, da schon ans Limit zu geraten und viel fahren zu müssen, weil die anderen, glaube ich, zu viele Karten haben, die sie spielen können. Klar, man hat einen Jai Hindley bei Bora. Aber den halte ich jetzt nicht für so gefährlich wie jetzt in Almeida, wie in Jorgensen. Ja, über die, also noch nicht. Ja.
Das sehe ich jetzt bei der ersten Etappe noch gar nicht, sondern ich glaube, das wird schon noch irgendwie ziemlich viel zusammenbleiben, aber eben das zu kontrollieren auch, da werden ja auch UAE und Visma schon ihre, ja zumindest mal UAE, ihre vielleicht Co-Leader oder so zweiten, dritten Karten vielleicht auch schon spielen müssen, um mal überhaupt die Kontrolle zu behalten.
Ja.
Ich weiß, also wir haben ja, wenn wir gleich zu den Teams kommen, noch ein paar Teams, die gar nicht so viel schlechter aufgestellt sind, wenn überhaupt. Das wird schon ultra spannend, aber wie Basti schon angedeutet hat, erste Woche bei der Tour immer super nervös, dann halt noch durch Italien, Straßenverhältnisse da jetzt auch nicht immer die besten. Klar wird dann hier oder da nochmal ausgebessert, so wenn eine Tour de France kommt, aber das wird schon richtig stressig so. Und ich habe es eben noch bei Cycling News gelesen, Marc Madiot, der meinte, nach 3-4 Tagen ist die Tour vorbei. So, das ist dann vorentschieden. aber ja, ich glaube auch, dass dann... dass wir da schon auf jeden Fall GC-Fahrer kämpfen sehen und vor allem dann die kurze Etappe über den Galibier, also da muss er auch schon voll da sein, weil da geht es dann auch auf über 2000 Meter rauf. Wenn du da kein gutes Bein hast, dann kannst du da auch mal schnell ein paar Minuten verlieren und dann ist die GC-Geschichte auch schon vorbei. Also wenn die paar Tage durch Italien und dann rüber über den Galibier werden auf jeden Fall sehenswert. Würde ich mal sagen.
Etappe 5. Saint-Jean-de-Maurienne. Diesen Ort kenne ich mal wieder aus vergangenen Tour de France-Austragungen. Es gibt 177 Kilometer und 1126 Höhenmeter. Also jetzt erstmal vom Profil her nicht ultra spektakulär. Es geht weiter nach Dijon. 162 Kilometer auf Etappe 6 und 881 Höhenmeter. Jawohl.
Marc Cavendish Tour de France-Rekord in Dijon.
Alright. You heard it here first.
Vielleicht hat es schon jemand anders gesagt, aber habe ich irgendwie so ein Gefühl.
Mhm. Ich bin sehr gespannt. Etappe 7. Nach einer Woche gibt es das erste Zeitfahren. 25 Kilometer, 283 Höhenmeter, ist auf jeden Fall kein schweres. Es ist jetzt nicht topfeben, aber es ist kein schweres Zeitfahren. Auch der Anstieg, wenn man ihn sich anschaut, ist jetzt auch auf jeden Fall nicht so, ist nicht ultra steil. 25 Kilometer, auch nicht so ultra lang.
Nee. Finde ich auch ein bisschen schade, so irgendwie. Also ich würde mir schon irgendwie wünschen, dass so ein Zeitfahren bei der Tour ein bisschen länger ist. Jetzt muss jetzt auch keine 50 Kilometer sein, so wie es früher war. Aber so 25, denke ich mir so, ja, vielleicht will man es auch einfach spannend halten, ne? Weil wenn du da jetzt irgendwie, Pogacar wird da gut fahren, Evenepoel, die werden da schon auch so gut Zeit auf den einen oder anderen Konkurrenten rausholen. Aber trotzdem irgendwie denkt man sich so, ja, so ein bisschen länger könnte es ja vielleicht doch noch sein.
So, wir sind immer noch innerhalb der ersten 9 Etappen, also innerhalb der ersten Woche vor dem Ruhetag. Die Etappe 8 ist 176 Kilometer lang, 2334 Höhenmeter. Es gibt 5 kategorisierte Berge, aber es gibt 15 Anstiege eigentlich auf dieser Etappe. Also auch richtig eklig. Gut, kann darauf hinauslaufen, dass da eine Gruppe geht und man im Hauptfeld sich ein bisschen zurückhält. Aber kann auch richtig ekelhaft werden. Etappe 9. Ja?
Nee.
Wolltest du noch was dazu
sagen? Stimme ich dir zu.
Etappe 9 ist dann diese von dir schon angesprochene Schotter-Etappe. Ich glaube, das Rennen dazu heißt grundsätzlich Paris-Trois oder spricht man das anders aus? Troyes?
Nee.
Bei dem Rennen fahren die tatsächlich nicht über Schotter.
Richtig, genau.
So, ich glaube, du hast so ein bisschen was von Paris-Tours drin. Also so die gleiche, grob die gleiche Region.
Und,
oder wenn ich mich da jetzt nicht ganz
vertue. Und Tour de Finistre, wie es heißt. Das ist auch da oben die Ecke.
Nee, das ist, glaube ich, noch weiter Richtung Bretagne. Ja, da glaube ich, geht auch richtig, da wird richtig Action sein. So, du hast ja auch, wie schon erwähnt, so ein paar Klassikerfahrer am Start, die sich das auf jeden Fall ganz groß markiert haben. Mhm. Vielleicht auch noch John Degenkolb dazu rechnen.
Es gibt 200 Kilometer, es gibt 2000 Höhenmeter, es gibt 7 Stiche und 14 unbefestigte Abschnitte.
Ja, also
ich weiß nicht, wie ich mir das vorstelle. Das ist halt kein Kopfsteinpflaster, ne? Es ist einfach wirklich.
Das ist ja gut, aber es sind Feldweg. Halt so kleine Straßen. So, ich weiß nicht, wie das Wetter sein wird, wenn da jetzt noch irgendwie, ich sag mal, es regnet oder es ist ein bisschen Wind. Da kann das schon für den einen oder anderen ganz böse enden. Vor allem, das ist ja auch das Spannende dann, ne? Du hast ja einmal den Kampf so um den Tagessieg meistens. Also da würde ich jetzt eher mal so diese Klassikerfahrer als große Favoriten sehen, obwohl du da mit Sicherheit auch den ein oder anderen GC-Fahrer in der ersten Gruppe oder ganz vorne mit dabei haben wirst. Aber wie überleben das so Fahrer wie ein Yates zum Beispiel? Ich weiß nicht, ob der überhaupt schon mal über eine Schotterstraße gefahren ist. Ja, ich habe mal die letzten Jahre ist er auf jeden Fall nie auch nur eine Strade Bianche, also ich rede jetzt von beiden Yates. So ist er nie gefahren. Also ich weiß gar nicht, ob der sowas kann, wie der sich da so positioniert. Ich meine, das ist ein Top-Rennfahrer, der wird es schon irgendwie können, aber das ist dann für mich einfach so die große Frage. Und auch wenn, das habe ich so bei meinen Top 10 GC auf jeden Fall auch gedacht, so der ein oder andere, der wahrscheinlich sonst am Ende Richtung Podium unterwegs ist, kann auf so einer Etappe halt komplett eliminiert werden aus der Region im GC. Das macht dann halt so eine Etappe super spannend, ne? Also kannst halt Tagessieg und GC ist da mindestens genauso wichtig wie nachher die Bergetappen in der letzten Woche.
Das ist der zweite Sonntag der Tour de France gewesen dann auf jeden Fall mit dieser Schotter-Etappe und alle können sich ein bisschen ausruhen und montags die erste Besenwagen-Tour de France-Folge anhören. Und dann, da werden wir mehr wissen dann zu diesem Zeitpunkt. Da werden wir schon vieles von dem, was wir euch heute noch erzählen, über den Haufen werfen können.
Ja, bestimmt.
So, jetzt mache ich ein bisschen grober den Überblick, weil ich glaube, so in der Zwischenfolge dann, in den Tour de France-Folgen, kann man auch immer noch mal einen Überblick über die kommende Woche geben, vielleicht ein bisschen genauer. Etappe 10 ist relativ flach, 190 Kilometer, 888 Höhenmeter. 11 wird dann am Ende stark bergig. Da geht es doch relativ stark bergauf, 211 Kilometer, 4200 Höhenmeter und am Ende gibt es eine zweite und eine dritte Kategorie. Das ist die erste so Medium-Bergankunft. Bei dieser dritten Kategorie bleibt man so gut wie oben. Es gibt noch ein kleines Flachstück, aber es ist nur eine dritte Kategorie am Schluss. Etappe 12 ist wellig, aber geht tendenziell bergab. 200 Kilometer, 2250 Höhenmeter. Etappe 13 ist am Ende stark wellig, 170 Kilometer, 1880 Höhenmeter, sieht aber auch nicht spektakulär aus. Und jetzt geht es zweimal richtig zur Sache. Lass mich zählen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Schön, Samstag, Sonntag geht es richtig zur Sache. Kann sich jeder schön ein paar Stunden vor den Fernseher pflanzen und sich das reinziehen. Etappe 14, voll Prime, Pyrenäen-Etappe, 152 Kilometer, 4050 Höhenmeter, Col de Tourmalet, erst mit einer ersten Kategorie, danach gibt es eine zweite und dann gibt es die erste richtige Bergankunft, erst auf Etappe 14. Aber Ehrenkategorie, also außer Kategorie Bergankunft, Plat d'Adé. Habe ich noch nie gehört, weiß ich nicht. Aber krasses Ding auf jeden Fall. Ja. Und am Sonntag, ja?
Ich sage immer nur ab und zu ja.
Ja. Ja. Und am Sonntag direkt hinterher der nächste Hammer. 198 Kilometer, 5100 Höhenmeter, viermal erste Kategorie und dann Plateau de Baye, HC-Bergankunft. Braucht man nicht mehr viel zu sagen.
Plateau de Baye bin ich schon als Kind zweimal raufgefahren. Wir waren ja in der Nähe öfter mal im Urlaub und dann war natürlich immer so ein Ausflug für uns als Radsportfamilie in die Pyrenäen zu fahren und eine Etappe anzugucken. Und in der Zeit waren einfach schon zwei Bergankünfte da. Und ich glaube, es ist mir damals so als 12-, 13-Jähriger auf jeden Fall einfacher, leichter gefallen, darauf zu fahren, als später als Profi. Dann hat es mir zumindest noch mehr Spaß gemacht.
Erzähl uns mal von diesem Anstieg.
Ja, es ist schon ein richtiger Hammer, ne? 16 Kilometer, 8% im Schnitt. Mit auf jeden Fall ein paar steileren Abschnitten und dann vor allem der Etappenverlauf. Also du startest, glaube ich, die ersten 7 Kilometer schon mal mit der ersten Bergwertungskategorie. Das sollte eigentlich verboten werden, sowas meiner Meinung nach. Wird natürlich auch ganz schwierig da für die eben nicht Bergfahrer, ja, Sprinter. Ich glaube, die haben jetzt schon Panik so ein bisschen vor der Etappe, weil du fährst halt danach runter und dann geht's direkt in die nächsten zwei Berge rein. Also die werden da den ganzen Tag am Limit fahren, um in der Grenzzeit zu bleiben. Und ja, durch die Länge und die Summe dann wird da, glaube ich, da wirst du das Battle sehen zwischen Pogacar und Vingegaard wahrscheinlich. Sind halt schon 2 Wochen ins Land gegangen bis dahin, aber wenn man mal so davon ausgeht, dass das die großen Favoriten sind, die werden sich da auf jeden Fall einen Schlagabtausch geben. Wenn es nicht so, vorher schon irgendwie vorentschieden ist, aber das wünscht man sich natürlich als Zuschauer, dass es da so einen richtigen Kampf gibt. Ja.
Dann haben wir wieder einen Ruhetag. Etappe 16 geht dann flach nach Nîmes. 187 Kilometer, 1176 Höhenmeter. Das könnte auch Mark Cavendish Rekord werden.
Ja, also ich sehe den auch vorher schon noch auf einer Etappe mit Sprinten auf jeden Fall. Mal sehen. Ich sag ja, er hat ihn da schon.
Ja, hoffentlich. Etappe 17, 178 Kilometer, 3100 Höhenmeter am Ende. Relativ hart, erstmal easy. Dann zweite Kategorie, erste Kategorie und wieder dritte Kategorie Bergankunft. Kurz und punchig. Etappe 18, Gap. Jetzt endlich mal wieder ein Name, den ich kannte. Vorher, ihr habt es gehört, wenig Wissen über Frankreich. Keine Ahnung, wo wir uns befunden haben. 180 Kilometer, 3100 Höhenmeter, fünfmal dritte Kategorie einfach auf Etappe 18. Man würde sagen, die klassische Ausreißer-Etappe. Jetzt gehighlightet Etappe 19 und Etappe 20. Freitag, Samstag, Etappe 19, Isola 2000, da geht's hin. 100, wieder, Vorsicht, kurz und knackig, 145 Kilometer, 4500 Höhenmeter. Col de Vars ist der erste, HC. Dann Col de la Bonnette, HC. Das ist der höchste Punkt der Tour de France, denn auch, glaube ich, der höchste befahrbare Pass Europas. Knapp 2800 Meter.
Mit Bergen sieht es nicht so aus.
Und danach, Bergankunft, erste Kategorie, da eben Isola 2000 heißt dieser Ort.
Das wird auch krass. Ich glaube, da wird es einigen so richtig einen Stecker ziehen. Du fährst zweimal auf, also fährst den ersten, diesen Col de Vars, den ich jetzt auch nicht so wirklich kenne, auch schon mal über 2000 Meter und dann halt Bonnet irgendwie 2,8 oder was dann oben 2, der Gipfel 8. hat.
Ich bin den einmal gefahren. Das
halt als Etappe 19, ja, da bist du eh schon ein bisschen breit, ein bisschen. Und dann halt so mit der Höhe klarzukommen, da das kann auch nochmal viel umkrempeln, so was dann auch vielleicht so die Plätze 3 bis 10 angeht. Da wird auf jeden Fall noch der ein oder andere vorne rausfliegen.
Ja, was ich da
witzig
finde, ist, wenn du dir die Grafik anschaust, wie auf einmal ein 2100 Meter Berg aussieht wie, ja, wie kann so ein 1100 Berg, weißt du? Ja, so ein Mittelgebirge. Ja. Das ist schon krass.
Den Berg auch der Schlussanstieg, ne? Geht auch auf knapp zwei hoch.
Ja, auf zwei, ja.
Und sieht halt aus wie so eine Schippe Sand.
Ja, genau.
Und das dann auch so kommt, also, und du denkst halt so, ja, okay, die Etappe ist halt nur 145 Kilometer.
4,5, also, ja, das ist schon krass, ey. Und am nächsten Tag nochmal 4,7. Ja. Na gut.
Ja. Na gut, also haben sich alle selber ausgesucht. Den Col de la Bonette bin ich mit unserem Freund Fabian gefahren, unserem Redakteur hier. Da sind wir damals unten bei 33 Grad im Sommer im Tal reingefahren und oben waren 6 Grad. Und auf der anderen Seite, nach Nizza runter dann, ich weiß nicht, aus welcher Richtung die diesmal kommen, da hat es direkt angefangen zu regnen. Das ist so heavy da. Also wirklich, oben liegt halt Schnee und dann regnet es da vielleicht. Also da kannst du richtig nochmal einen Hammer kriegen. Etappe 20. Ja, da sind wir dann schon in Nizza. 133 Kilometer, weniger als am Tag vorher. 4750 Höhenmeter mehr als am Tag vorher. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmenden. Zweite Kategorie Col de Braus als erstes, dann erste Kategorie Col de Turini, dann erste Kategorie Col de la Colmen und dann nochmal erste Kategorie, den kenne ich noch gar nicht, Col de la Coluil. Colleone. Habe ich garantiert falsch ausgesprochen. Und hier dann eben auch Bergankunft wieder. Also wenn das Ding da nicht entschieden ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also es wird schon wesentlich vorher entschieden sein. Denn Etappe 21 ist Einzelzeitfahren. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es da noch Sekundenabstände gibt und das nochmal spannend wird.
Nee, glaube ich nicht. Also da geht es nochmal um Tagessieg im Zeitfahren.
Ja, aber relativ heftig, 34
Sieger
Kilometer.
Steht da fest, würde ich mal davon ausgehen.
718 Höhenmeter, 8,2 Kilometer, 5,7% Anstieg und dann nochmal 1,6 Kilometer, 9% und danach 11 Kilometer bergab. Da muss man sich auch nochmal ein 62er Blatt drauf machen, wenn man da gewinnen will.
Ja.
Und dann ist das Ding zu Ende.
So richtig sprinterfreundlich ist es nicht, ne? Also.
Ja. Nee. Also es wird auf jeden Fall interessant, so Richtung grüne Trikot dann auch, wer das dann überlebt. Mhm. Also ich sag mal so, die paar Favoriten, die es da gibt, die zähle ich eigentlich schon dazu. Ja, aber so der ein oder andere Sprinter, der wird schon richtig leiden und wahrscheinlich dann auch irgendwann in der letzten Woche die Segel streichen. Also wenn man sich das einmal so anguckt. Ich weiß nicht, wie die Karenzzeiten so gehandhabt werden. Bei so kurzen Etappen natürlich auch immer super schwierig, da nochmal irgendwie Zeit rauszuholen als Gruppetto, sage ich jetzt mal. Ne? Klar, die Abfahrten hier jetzt vom Bonett oder so, die sind relativ lang, aber die vorne fahren jetzt auch nicht so langsam. Also ich glaube, da haben sich mittlerweile die Geschwindigkeiten auch so ein bisschen angeglichen. Also du machst nicht mehr so viel Zeit gut hinten als Sprinter. Oder aus dem Gruppetto. Vor allem, wenn du vorne halt so Leute hast, ne, wie Pogacar, auch Vingegaard fährt ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, fährt auch überragend bergab. Mhm. Ja. Also ich hätte da keinen Bock drauf, sagen wir mal so.
So.
Ja, es wird auf jeden Fall, ja, ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock. Vor allem auch so mit diesem, bleiben wir mal am Anfang, ne? Also hinten raus können wir immer noch Sachen erzählen, aber mit diesem Intro, das wird richtig geil.
Ich würde jetzt nochmal so ein bisschen auf die Teams zu sprechen kommen. Da gibt es auf jeden Fall auch noch so ein paar Sachen, die ich jetzt so von den anderen oder von den letzten Tour de France jetzt gar nicht so wahrgenommen hätte. Also da sind ja jetzt, klar, man redet über UAE als das Superteam. Wahrscheinlich, was die Fahrergehältersumme angeht, sind die auf jeden Fall auch mit Abstand auf der Eins. Aber wer, glaube ich, gar nicht so weit darunter ist und den man jetzt so im Vorfeld gar nicht so, oder das Team, was im Vorfeld gar nicht so zu den großen Favoriten gezählt wurde, ist ja für mich Ineos. Mhm. Die schicken ja auch eine Mannschaft dahin. Also wenn die alle in Topform am Start stehen, bin ich mal gespannt. Also das wäre Das war, ist so, als ich Startliste durchgegangen habe und dann so jetzt auch mit Tour de Suisse und Dauphiné, wie die Fahrer da gefahren sind und wo man jetzt davon ausgeht, dass die jetzt nochmal besser werden zur Tour. Gerade mit so einer schweren Woche, wo man ja auch jetzt gar nicht so, da kannst du selbst über einen Pogacar und Vingegaard nicht sagen, dass sie da auf jeden Fall stabil bleiben. Ne? Pogacar hatte letztes Jahr den Einbruch, da war er nicht so ganz fit. Oder haben vielleicht so ein paar Prozent, wenn überhaupt, gefehlt. Vingegaard ist ein großes Fragezeichen, wie die Form da aussieht. Und die können schon richtig unangenehm werden für die beiden großen Favoriten, wenn ihr mich fragt. Also das war jetzt, ja, ich guck mal hier, was ich sonst noch so mir aufgeschrieben habe. Also wenn man jetzt mal bei den großen Favoriten anfängt, ja, also Pogacar und Vingegaard, ich glaube, da sind wir uns einig, stehen da so ein bisschen über allen anderen, kommen beide mit starken Mannschaften. Also ich kann mal kurz hier, also wer es sich noch nicht durchgelesen hat oder angeschaut hat, die Startliste, Team UAE liest sich schon nicht so schlecht. Pogacar, Ayuso, Almeida, Adam Yates, Sivakov, Soler, Tim Wellens, Nils Pollitt. Tim Wellens, Nils Pollitt, beide Zeitfahrmeister geworden. Ja, also auf dem Papier sieht es danach aus. Ne? Da ist halt die Frage, so, du kannst ja schwierig mit drei Leuten in die Top 10 fahren, wenn du so, sag ich mal, den Top-Favoriten dabei hast und er auch einfach dafür arbeiten muss. Aber ja, da sind, glaube ich, drei Leute, die in anderen Mannschaften auf jeden Fall ihre eigene Kapitänsrolle hätten. Ja, brutal starkes Team. Ist natürlich dann auch in der Rolle, das Rennen zu gestalten. Ich glaube, da werden sich andere Teams halt ein bisschen zurücklehnen, wenn es darum geht, das zu kontrollieren. Heute kam jetzt die Meldung, dass bei Wismar Liese Bike Sepp Kuss ausfällt. Wahrscheinlich so der stärkste Helfer in den Bergen für Vingegaard, vor allem bei den Etappen, die so richtig hochgehen. Da war er jetzt auf jeden Fall, glaube ich, in der jüngsten Vergangenheit so einer der stärksten der Welt. Hat er dann, klar, Matteo Jorgensen dabei, der wahrscheinlich dann so der letzte Fahrer am Berg sein
wird. Ich finde interessant, wen sie dazu geholt haben für ihn.
Mit dir. Haben jetzt mit Bart Lemmon, einen Fahrer dabei, der jetzt noch gar nicht lange in der World Tour unterwegs ist. Eigentlich jetzt sein erstes Jahr in der World Tour fährt, letztes Jahr bei Human Powered Health, einem Pro-Team unterwegs. Hat davor, glaube ich, auch nur so Halbtagsradprofi gemacht, also hatte noch so einen ganz normalen Job. Ja, also auch eher ein Rouleur. Sonst natürlich auch die anderen Fahrer so ein bisschen in die Kategorie einzusortieren. Van Aert natürlich, Laporte. Sind jetzt alles Fahrer, die du im Hochgebirge eher nicht siehst. Ja? Tratnik ist jetzt auch kein reiner Kletterer. Und Tish Benoit, gut, der Typ, der kann irgendwie alles, wenn er gut drauf ist. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Mannschaft umsonst ausgewählt haben. Klar, wenn man jetzt Sepp Kuss noch dabei hätte, dann hast du eigentlich auch genügend Fahrer, die dann bei den letzten, sagen wir mal, 15 Fahrern, die so übrig bleiben am Berg, hättest du wahrscheinlich 3, 4 dabei, das würde schon reichen. So, ja, muss man, sind so nicht so ganz so durchschauend für mich, ehrlich gesagt, weil man auch nicht so weiß, wie gut ist Vingegaard jetzt wirklich. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ausreicht, um mindestens Zweiter zu werden. Aber man weiß es halt auch nicht. So, ja. Das auf jeden Fall zu diesen beiden Teams. Und dann kommt für mich halt mit Ineos eine Mannschaft, so, die man irgendwie, so, also ich hatte die zumindest nicht so auf dem Schirm, weil halt der große Favorit fehlt. Du hast aber Geraint Thomas dabei, der jetzt aus dem Giro kommt, keine Ahnung, da war er ziemlich breit, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Wird sich aber auch nicht einfach so an den Start stellen. Und dann hast du halt Rodriguez, Thomas Pidcock, wenn er denn so GC-Ambitionen hat. Und hast dann auch einen Wiedererstarkten mit steiler Formkurve nach oben Egan Bernal. Und das finde ich auch eine Mannschaft, die richtig unangenehm werden kann, weil ich glaube mal, dieser Skytrain, ja, den gibt es ja jetzt so nicht mehr, aber das könnte eine Mannschaft sein, die halt richtig unangenehme Attacken fährt, um das den beiden anderen Teams, die wir eben erwähnt haben, richtig schwer zu machen, das zu kontrollieren. Und das bringt da vielleicht nochmal so die Dynamik rein, weil Paul hat es auch eben schon mal angedeutet, so UAE hat ja auch theoretisch so ein paar weitere Asse im Ärmel, die sie dann mal bei so einer Gruppe mitschicken könnten und da halt auch mal mehr unter Druck zu setzen. Also finde ich auch eine extrem starke Mannschaft und auch schwer so einzuschätzen, so, weil ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass die meisten sich so speziell auf die Tour vorbereitet haben. Jetzt vielleicht Tour de Suisse und Dauphiné noch nicht in Topform waren. Sind auch Fahrer, die das können, ne? Haben wir schon oft drüber gesprochen, dass so ein Thomas dann 3 Wochen vorher irgendwie rumfährt wie Falschgeld und dann halt zur Tour nochmal in Topform ist. Also finde ich eine Konstellation oder nochmal so ein Team, was da reinkommt mit so einer Stärke, macht für mich jetzt die Tour auf jeden Fall spannender. Also wenn man sich da mal ein bisschen reingedacht hat, was könnte passieren, wenn man sich die Etappenverläufe so anguckt, kann auf jeden Fall auch gut mit dieser Schotter-Etappe umgehen, denke ich mal. Bringen auch ein drumherum solides Helferteam mit Kwiatkowski, Ben Turner, ja, die können die da auf jeden Fall gut positionieren. Ghana muss zu Hause bleiben. Ja, crazy. Ich weiß nicht, wie das vielleicht mit Olympia zusammenhängt. Normalerweise hatte man den Namen auf der Startliste im Vorfeld gesehen.
Das war aber eigentlich, bin ich der Meinung, auch kommuniziert, obwohl er ja versucht, Bahn und Straße zu machen.
Ja. Und dann, wenn du jetzt die 3 Teams mit den Namen liest, dann fragst du dich so, wer soll überhaupt noch Top 10 fahren? So, das ist ja schon fast das wenig Platz, klar. So Primoz Roglic jetzt bei Bora. Die Hoffnung für Ralf Denk, da aufs Podium zu fahren oder vielleicht sogar zu gewinnen. Bin ich echt, habe ich so meine Zweifel. So, wie Roglic so durch die erste Woche kommt.
Es ist immer auch erstmal wichtig, dass Roglic nicht fällt.
Das A-Team am Start, also Bora, glaube ich, auch mit der Top-Besetzung, die sie so an den Start bringen können. Mit Nico Denz nur einen Deutschen. Ja, also Emo Buchmann verletzt. Ja, wahrscheinlich auch so Tour keine fährt. Tour gefahren. Max Schachmann auch nicht dabei. Klar, noch ein paar andere Deutsche unter Vertrag, aber das wären jetzt so die 2 Namen, die man sonst vielleicht in so einem Touraufgebot vermutet hätte. Er hat jetzt zwar gewonnen, aber mich persönlich hat Roglic bei der Dauphiné jetzt auch nicht so überzeugt.
Ja, ganz ehrlich, was war das für eine letzte Etappe?
Ne, also ich habe das schon irgendwie...
Es ist schön, dass er die gewonnen hat, aber leider bleiben so Doubts am Schluss übrig, weil er da nicht mitfahren kann mit Matteo Jürgensen.
Und, entweder ist halt Jürgensen übertrieben stark so und man unterschätzt den so ein bisschen.
Oder das war ein Bluff.
Und was man so aus dem Fahrerfeld hört, ist halt, dass bei der Tour de Suisse auch nochmal ein extrem hohes Tempo war. So. Mhm. Und ich würde jetzt die Jungs, die bei der Tour de Suisse am Start fahren, deswegen so ein bisschen besser bewerten, als die Dauphiné gefahren sind. Ich habe Roglic auf jeden Fall nicht auf meinen Top 3 stehen, da kommen wir später zu. Was ist euch aufgefallen bei den Teams? Welche Teams würdet ihr noch sagen, da lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen? Sind für Überraschungen gut.
So GC-mäßig meinst du?
Ja, oder so.
Ja gut,
oder
also du denkst wir haben noch kein Wort über Remco Evenepoel verloren hier. Dem ich jetzt auch nicht zutraue, aufs Podium zu fahren, aber der das natürlich vorhat, grundsätzlich. Und jetzt auch grundsätzlich ein ernstzunehmender Rennfahrer ist.
Ist die erste Tour halt, ne? So das, was er vor sich hergeschoben hat, die letzten Jahre, weil man den Druck auf ihn auch nicht jetzt zu groß werden lassen wollte. ob das jetzt besser ist, wenn man es so lange aufschiebt und dann vielleicht mit einem Streckenverlauf die erste Tour fährt, die ihm nicht so entgegenkommt. Also gerade so letzte Woche, so komprimiert die ganzen Bergetappen. Boah, ist ein großes Fragezeichen für mich, also kann ich gar nicht bewerten.
Kein längeres Zeitfahren, das wäre ihm
bis auch dahin ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Der will es auch jetzt jedem zeigen, dass er so ein Typ, der dann daraus auch eigentlich dann Energie zieht. Kommt noch ein Zeitfahren vorher bei der Gravel-Etappe, gehe ich eigentlich auch mal davon aus, dass er da gut durchkommt. Mhm. Und bei den ersten Etappen, ich glaube, da haut er schon richtig einen raus. Also gerade so erste Etappe kann ich mir vorstellen, dass wir ihn da auf jeden Fall in Action sehen. Mannschaft ist auch komplett auf ihn ausgelegt. Man hat Tim Hellier zu Hause gelassen, finde ich auch krass. Gut, der hat jetzt auch schon Giro in den Beinen. Ja, war abzusehen. Also Evenepoel, aber jetzt auch nicht unter meinen Top 3, ich weiß nicht.
Bei mir auch nicht. Bei Bahrain fährt man für Buitrago. Da ist noch Pello Bilbao natürlich dabei, der immer ein guter Helfer sein kann, beziehungsweise gut auf Etappen gehen kann. Bin ich mal gespannt bei Buitrago.
Ich finde, die Entscheidung finde ich aber auch krass. So, ich meine, Bilbao wird letztes Jahr Sechster. So, klar, so Potenzial wird man vielleicht ein bisschen bei Buitrago höher bewerten, aber es ist halt auch nur Potenzial. Gut, das ist jetzt auch nicht die Mannschaft, die da dann das Heft in die Hand nimmt und da alles kontrolliert. Also ein Bilbao wird da auch jetzt nicht sich komplett aufrauchen müssen. Aber Buitrago ist auch so jemand, so den vielleicht die Öffentlichkeit noch nicht so auf dem Schirm hat, aber ich glaube, den wird man auch ungern zu viel Zeit irgendwo geben. Also der steht auch, glaube ich, bei den Top-Teams unter Beobachtung.
Ich bin besonders gespannt auf Derek Gee.
Ja.
Für den wird Israel ja wahrscheinlich fahren.
Wenn er auf GC fährt, ja. Das ist halt die Frage, ne? Ob er jetzt bei der ersten Tour GC fährt. Mir fiel das super schwer, den einzuordnen in meinen Top 10. So, nehme ich ihn mit rein oder nicht? Ist er beim Giro letztes Jahr eine übertrieben starke letzte Woche gefahren. Das würde ja dafür sprechen, dass er da vielleicht auch wieder zurückfährt in die Top 10. Weiß man ja nicht, wenn er vielleicht vorher irgendwann mal Zeit liegen lässt, um halt in diese Gruppen zu gehen. Ja, spannend auf jeden Fall. Und Teamkollege, erstmals bei der Tour am Start, Pascal Ackermann.
Ja, Pascal Ackermann. Sind wir gespannt, ob er Kev einen Etappensieg streitig macht.
Also in Topform? Also ich kann es jetzt leider nicht so gut einschätzen, weil bei der deutschen Meisterschaft eben durch den Rennverlauf, dass man da hat man nicht so viel gesehen. Aber ist er eigentlich, also wenn er Topform hat, kommt er echt gut bergauf. So denkt man nicht. Also ich glaube, so diese schwereren Etappen, wo es dann am Ende zum Sprint kommt, da würde ich ihn jetzt gar nicht so unterschätzen, sondern eher sagen, ey, vielleicht wenn der ein oder andere Sprinter schon abgehängt wird, hat jetzt zwar nicht so den großen Support innerhalb der Mannschaft, also
der wird auch ganz anders nicht, motiviert da, sein.
Nach, jetzt groß den Sprint anfährt, aber
nach 20 Jahren Radsport endlich mal Tour de France fahren.
Ja, eigentlich
also,
schon, ja. Also,
der wird bis in die Haarspitzen motiviert
Motivation
sein.
Motivation wird stimmen.
Würde sich natürlich auch mit einem Tour de France Etappensieg da absolut verewigen. Ich kann es gar nicht einschätzen, keine Ahnung. Bei der deutschen Meisterschaft war er auf jeden Fall nicht so lange am Start.
Ja, also ist auch, glaube ich, dann so eine undankbare Strecke. Und ich weiß auch nicht, wie groß da jetzt tatsächlich die Motivation ist, weil wenn du mit Pascal Ackermann fährt da keiner weg. Ne? Und am Ende ist kein Sprint so. Schwierig, glaube ich, für den einen oder anderen Fahrer so bei so einer Meisterschaft. Aber ja, wie gesagt, also bei so, wo es vorher mal selektiert wird, liegt ihm richtig gut. Das Problem sind halt die Leute, denen das auch richtig gut liegt. Ne? Da sind halt auch keine, Konkurrenz ist nicht so schlecht.
Nee. Wenn man sich die belgischen Meisterschaften vom Wochenende nochmal anschaut.
Boah, ja. Das glaube ich auch, dass das so, wenn man jetzt über die Sprints nachdenkt und auch gerade bei diesen selektiveren Etappen und sich den Sprint von Arnaud Démare bei der Meisterschaft anguckt, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das nochmal so ein Jasper Philipps ein Jahr wird, wo er alles abräumt.
Also ich weiß
umso erstaunlicher nicht, Strecke, eigentlich die Olympia-Selektion jetzt von Belgien, wo er gar nicht berücksichtigt wurde.
Erzähl das kurz.
Es fahren Van Aert, Evenepoel, Thijs Benoot und der vierte fehlt mir gerade, aber es ist nicht Jasper Philipsen, also es ist auch einer, der dann als Helfer fungieren soll. Und das ist halt schon für Fahrer wie Deli oder auch Philipsen, schon krass.
Ja, ich habe den Streckenverlauf nicht gesehen bei den belgischen Meisterschaften, aber das nochmal zur Erklärung, es kommt zum Sprint. Und Lotto fährt den Sprint an für Arnaud Deli, der an erster Position, also nach seinem Anfahrer natürlich, den Sprint eröffnet. Hinter ihm sind Jasper Philipsen und Tim Merlier im Windschatten. Und keiner von beiden schafft es auch nur, sein Vorderrad neben das Hinterrad von Arnaud Deli zu bringen. Also der fährt einfach von vorne und keiner kommt aus dem Windschatten raus. Das ist absolut beeindruckend.
Der vierte Fahrer für Belgien bei Olympia ist übrigens Jasper Stuyven.
Ah ja.
Ernsthaft?
Ja. Der ist noch jetzt nachnominiert für Tour de France.
Ist ja auch die beste Chance auf eine Medaille bei den Belgiern. Also wenn du die letzten Weltmeisterschaften anguckst, der beste Belgier war eigentlich immer Jasper Stuyven.
Ja, aber ich finde, so Arnaud Deli hätte man schon reinpacken können.
Ja, klar. Also. Aber ich glaube, dann musst du halt einen Van Aert oder so zu Hause lassen. Das geht auch nicht.
Also
das war so für mich das Team bei Olympia, aber das können wir vielleicht noch in einer Folge besprechen.
Ja, ich würde nochmal eine Olympia-Folge geben. Jasper Stuyven ist nachnominiert für die Tour de France nach dem Ausfall von Theo und ist somit nicht in Singen beim Gravelrennen am Start, wo der eigentlich gemeldet hatte.
Schade.
Ja, sehr schade. Okay, sind wir jetzt mit dem GC Call durch?
Na, ich durfte bis jetzt noch nichts sagen. Ich habe ein paar Mal versucht reinzugehen und jedes Mal wurde drüber geredet, deswegen habe ich es bis jetzt nicht gemacht. Ich finde es, wie Andi auch schon sagt, schwer Leute reinzubringen. Ich würde fast sagen, dass einige Teams so stark sind, so wie letztes Jahr Adam Yates, der irgendwie schon fast automatisch auf Platz 3 gelandet ist, wo er einfach der letzte Helfer war. Glaube ich, sehen wir das dieses Jahr auch, dass viele ungewollt in Anführungsstrichen da vorne drin sind. Bei UAE sehe ich 3 bis 4 Leute, die da in die Top 10 fahren. Ungewollt, so fast schon. Also die sind halt irgendwann da und werden es dann versuchen zu halten. Almeida ja sowieso immer so einer, so ein Schlitzohr, wie man sagen will. Also der versucht so.
Ja, der kommt halt immer wieder.
Ja, genau, der versucht halt immer. Adam Yates wird wahrscheinlich so Richtung letzter Mann sein. Also das heißt, der ist eh auch automatisch vorne. Und dann bei dem Rest muss man mal gucken. Aber das Gleiche ist auch bei Vingegaard. Ich glaube nicht, dass mal alles auf ihn setzt, sondern wird Jorgensen eine Rolle geben, eine freie, gehe ich von aus, solange wie es geht. Das heißt, ich sehe die beiden auch vorne drin. Und bei Ineos sind es halt auch einfach zu viele Rennfahrer. Und wie du schon sagst, Anni, du hast 3 Teams und die Top 10 ist voll. Das Einzige für mich, der es noch reinschafft, ist so ein Evenepoel, eventuell auch sogar nur. Ich glaube, dass die anderen alle viel zu gut sind, auch die Berghelfer. So ein G kann ich mir vorstellen, brutal letzte Woche, dass er so, wie du sagst, reinrutscht. Aber so ein Henrik Maas, der so immer so eine sichere Richtung Top 10 war, no way. Auch so hin.
Sehe ich auch gar nicht, ne? Sehe ich gar nicht.
Und dann so.
Also Movistar ja auch und unterirdisch, und bis auf euer Lascano.
Und Jai Hindley wird auf Gesamtwertung fahren, denke ich, mit so einem Auge ein bisschen auf Etappensieg auch. Und der wird auch noch da irgendwie mit vorne mit rumspielen. Das ist ganz komisch, da eine Top 10 zusammenzustellen, die balanciert ist.
Ja, es gibt ja im Vorfeld auf jeden Fall.
Es gibt ja noch Franzosen, glaub, ne, die gut fahren.
Das wird, ja, aber so ganz ehrlich, Gaudu,
aber
wo sollen der da hin?
Ja, ich weiß, aber also, der hätte sonst immer reingepackt, aber jetzt sind die Helfer mittlerweile bei einigen Teams so gut, dass die halt irgendwie so aus Versehen da erstmal landen und das dann halten.
Ja, es ist schon krass. So, ich glaube, also, ne, bis man in Nizza angekommen ist, da wird schon einiges passieren und so Leute, die man auf jeden Fall jetzt in den Top Ten sieht, sind dann nicht mehr im Rennen. Das passiert jedes Jahr. Aber ja, ich habe mir auch gedacht, so ey, für die ganzen Leute mit GC-Ambitionen, die jetzt in einer anderen Mannschaft fahren als bei diesen 3 Teams oder vielleicht sogar jetzt nochmal, wenn man Bora dazu zählt, ne, das ist ja auch ein Vlasov Hindley, auch Typen dabei, die da...
Top-10-Kandidaten, klar.
Ja, auf jeden Fall. Macht es ja unheimlich schwierig dann für die so ja, Fahrer, die sich eigentlich sonst immer mit so einem Top-10 gedanklich beschäftigen. Ich frage mich auch, wie die damit so im Vorfeld jetzt umgehen. Die müssen ja auch denken so, ey, okay, das muss ich ja für die ansehen wie ein Sieg, wenn sie da am Ende in Top-10 landen.
Ja, ist auf jeden Fall krass, ja.
Ein Fahrer, der jetzt zum Beispiel, den ich jetzt noch, der jetzt auch noch auf der Startliste aufgetaucht ist, der eigentlich nicht geplant war, der vielleicht in den nächsten Jahren mal mit dem Gedanken spielt und der jetzt aber nicht auf Etappe, nicht auf GC fährt, sondern wahrscheinlich auf Etappensieg, ist Lenny Martinez bei Groupama.
Ja, den hätte ich jetzt auch noch erwähnt.
Da munkelt man ja, dass er das Team verlassen wird, wobei es natürlich noch keine offiziellen Meldungen gibt bis 1. August, aber ja, ist jetzt dann doch im Tourkader von Groupama. Glaube ich auch für die letzte Woche interessanter Typ, der da für die Fluchtgruppen dann gut ist.
Ja. Genau, also aus französischer Sicht freue ich mich auf jeden Fall auf ihn und auf Paul Lapeyrat, der auch französische Meisterschaften gewonnen hat, was auch immer, glaube ich, ein relativ monumentales Rennen ist. Mega-Saison gehabt bis jetzt und der wird, denke ich mal, auch, also sie werden ja wohl mit Felix Gall auf Gesamtwertung fahren. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Aber Paul Lapeyrat, denke ich mal, dass der definitiv Freiheiten auch für Etappen bekommt.
Also da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, das ist auch ein Fahrertyp, Felix Gall, der jetzt so ja, die Tour mit Abstand über allem anderen gestellt hat. Deswegen würde ich jetzt auch seine Leistung bei der Tour de Suisse jetzt nicht so überbewerten. Da wird halt auch Zehnter und wie man hört, ist ja Tour de Suisse dieses Jahr ging es richtig ab. Ist jetzt, glaube ich, auch nochmal speziell im Trainingslager gewesen, hat die nationalen Meisterschaften weggelassen und war zum Beispiel bei der Baskenland-Rundfahrt oder war es Paris, ich glaube bei Paris-Nizza, hier und da mal richtig stark. So. Das war so Anfang der Saison, da ist er dann so ein bisschen explodiert, als er dann da die eine oder andere Attacke mitgegangen ist. Aber bin ich auch gespannt. Das Team ist ja auf jeden Fall gerade so auf richtigen Höhenflug. Decathlon Âge Désert hat natürlich als französisches Team jetzt Tour de France als großes Saisonziel. Die werden auf jeden Fall auch für eine Überraschung sorgen, bin ich mir relativ sicher. Aber schwer vorstellbar, dass das so im GC sein wird. So, weil da irgendwie das gar nicht so, also es ist klar total offen, aber irgendwie mit der Startliste dieses Jahr schwer vorzustellen. Also man kann sich so schwer vorstellen, dass so die nicht so die großen Favoriten einfach da überhaupt eine Rolle spielen. Aber am Ende wird es auf jeden Fall anders laufen, als wir es heute jetzt prophezeien. Haben aber auch noch, wenn wir jetzt beim Team bleiben wollen, Sam Bennett am Start.
Ja, das habe ich mich auch gewundert.
Ja gut, ich meine, war jetzt bei der Auftaktetappe bei der Dauphiné Zweiter, hat davor, jetzt muss ich mal gucken.
Drei Etappen oder sowas gewonnen.
Drei Etappen von sechs bei den vier Tagen von Dünkirch gewonnen. Und die Gesamtwertung. Scheint auf jeden Fall wieder besser zu laufen. Hat natürlich auch die Erfahrung bei so einem Rennen. Aber ja, Sprinterkonkurrenz, kommen wir gleich noch zu. Ist auch nicht so schlecht, auf jeden Fall. Ist nicht gerade der große Sprinter, aber hat halt auch schon ein paar Rennen gewonnen in seinem Leben so, ne? Wenn es dann einmal wieder der Knoten platzt, kann das auch schnell gehen. Aber würde ich jetzt gerne nochmal von euch hören, weil ich habe mir jetzt auch die ersten zwei Folgen von der Netflix-Doku angeguckt. Und wer da ja als großer GC-Fahrer ein bisschen angekündigt wird, der einzige Mensch auf dem Planeten, der Vingegaard und Pogacar gefährlich werden kann, Richard Carapaz. Was meinten ihr zu dem?
Der
die haben doch schon zurückgezogen, oder?
Der stürzt irgendwo und spätestens auf der Schotter-Etappe verliert er zu viel Zeit.
Aber ich habe gelesen, dass sie gar nicht auf Gesamtklassement fahren wollen, EF, weil Carapaz im Vorfeld auch irgendwie nicht fit war.
Er ist, glaube ich, jetzt bei der Tour de Suisse krank geworden.
Mhm.
War eigentlich davor auf einem guten Weg, aber ey, er ist halt auch so ein Typ, weißt du nie, vor allen Dingen bei den Etappen jetzt da, die so ins Hochgebirge gehen. Weiß ich nicht, er ist auf jeden Fall für eine Überraschung gut, aber hat man jetzt auf jeden Fall gar nicht auf dem Schirm.
Ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, dass er ein Team braucht, also Ineos, was so ganz viel Kontrolle gibt, weißt du, und Sicherheit. Und das ist EF nicht. Also die können nicht in dem Maße, ja, für mich ist er jetzt schon ein bisschen zu oft irgendwo immer rausgefallen, weißt du. Also der war bei Ineos schon auf jeden Fall wesentlich konstanter und gleichbleibend immer da. So, und das ist jetzt schon, der ist jetzt kein schlechterer Rennfahrer geworden, das glaube ich nicht. Aber das hat schon Struggle so mit des oft irgendwie Hinterstürzen in der Nähe von Stürzen, also weißt du, zu oft in so brenzlichen Situationen. Und ich glaube, da ist so ein richtiges GC-Team schon nochmal anders. Aber das würde,
glaube ich, auch dann schwer werden.
Ja. Aber das soll zu den Sprintern gehen. Sonst wird das hier eine 3-Stunden-Folge.
Ja, es wird auch spannend auf jeden Fall.
Haben wir noch gar nicht so viel. Aber ich glaube, so GC-Fahrer haben wir jetzt auch eigentlich alle, ne?
Ja, fünfmal UI, dreimal Wismar und zweimal Bora. So ungefähr.
Und noch viermal Ineos. Und noch
viermal Ineos mit reingeworfen. Ne?
Unter den ersten 10.
Ja.
Ja, Sprinter auch schon kurz angerissen. Also ich glaube, wir sehen keine 5 Etappensiege oder was dieses Jahr von Jasper Philipsen.
Nee, glaube ich auch nicht. Wen wir auch noch gar nicht gehört haben, namenstechnisch in dieser Folge, ist Mats Pedersen. Der wird auch nochmal hier und da ein Wörtchen mitreden wollen.
Das auf jeden Fall. Eigentlich immer, weil ich glaube, so grüne Trikot ist dann ja neben einem Etappensieg auf jeden Fall das Ziel für die Tour. Ist jetzt halt, also für mich immer noch kein reiner Sprinter. Mhm. Hält halt immer voll mit rein, ist halt immer vorne. Liegt auch daran, dass er natürlich sich immer gut positioniert mittlerweile, sein Team auch drumherum eingespielt ist und halt dann einfach super stark ist. So, ne? Ist jetzt nicht so der, die höchste Endgeschwindigkeit hat, aber einfach bei Natur, wo die Sprints halt wahrscheinlich auch nochmal ein paar kmh schneller angefahren werden als bei anderen Rennen, kommt ihm auf jeden Fall entgegen. Vielleicht auch so diese ersten Etappen, wer weiß. Ich würde eigentlich denken, die erste ist zu schwer, aber es sind halt am Ende fast 30 Kilometer noch bis ins Ziel. Natürlich gegen Philipsen hat er schon mal gewonnen, auch hier und da, aber wenn man sich die Tour letztes Jahr anguckt, da ist er dann auch auf einer Etappe hat er gewonnen mit einer ansteigenden Zielgeraden. Das braucht er dann, glaube ich, in so einem flachen Sprint schwierig. Aber da ist jetzt für mich auf jeden Fall nochmal mit der Meisterschaft Deli so der Fahrer, glaube ich, der auf jeden Fall Philipsen da wahrscheinlich am ehesten zu schaffen machen wird. Weil so die anderen Sprinter, so, die haben mich irgendwie jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr überzeugt. Ne? Grönewegen, klar, der gewinnt jetzt die holländische Meisterschaft. War jetzt davor, aber ja, mal hier und da irgendwie vorne, aber halt auch eine Klasse einfach, ist so ein bisschen wie bei den GC-Fahrern, so Pogacar, Vingegaard, gibt es bei den Sprintern auch. Also eigentlich würde ich da jetzt auch einen Milan, Merlet dazu zählen, die sind jetzt nicht am Start, dann halt Philipsen und alle anderen Sprinter, muss man ja sagen, sind da so ein bisschen einfach eine Klasse tiefer schon fast anzusetzen. Und bei Deli ist halt die Frage, so wie macht das Team das? So, wie schaffen die es bei Natur in den Sprintvorbereitungen, sich in Szene zu setzen? Ist natürlich, glaube ich, größtenteils auf ihn ausgelegt, die Mannschaft. Aber ist jetzt noch, ist nicht so das Team, was man erwartet, auf jeden Fall in der Sprintvorbereitung. Ne? Du hast bei Philipsen auf jeden Fall auch das Team eigentlich komplett auf ihn ausgelegt. hast mit Mathieu van der Poel natürlich wieder ein Leadout dabei, der ist wie eine Bank, ja, also der hat es auf jeden Fall drauf, sich zu positionieren, hat dann auch unheimliche Power am Schluss. Und so die anderen Sprinter, also Mark Cavendish ist natürlich immer bei der Tour, kann der immer irgendwie, wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie er jetzt in Form ist, war jetzt auch so ein bisschen bedeckt so übers Jahr, würde ich mal sagen, ist jetzt auch eine super anonyme Tour de Suisse gefahren, gewinnt davor noch eine Etappe bei der Ungarn-Rundfahrt im Mai, das war nochmal so ein Ausrufezeichen, dass es doch noch irgendwie drauf hat, gewinnt meiner Meinung nach auch irgendwie eine Etappe, also das traue ich mir auf jeden Fall zu, aber wenn man jetzt so die, ich sag jetzt mal die zweite Reihe Sprinter anguckt, also Bennett hat bei der Tour schon dominiert, hat jetzt auch nicht so eine gute Periode gehabt, Arno Demar, also sehe ich gar nicht, könnte mich jetzt natürlich auch voll überraschen, dass er jetzt da wieder wie Phoenix aus der Asche kommt, dem ich noch eher vielleicht so eine Überraschung zutrauen würde, ist Phil Bauhaus, also der hat jetzt vielleicht noch nicht so die Seriensiege bei großen Rundfahrten gehabt, aber hat auch hier und da auf jeden Fall immer mal so ein Ding geknipst. Auch immer bei den World Tour Rundfahrten eigentlich. Also kann sich auch in so einer stressigen, oder ist halt so ein Typ, der sich einfach so durchwuselt. Ja, also der ist auch eigentlich immer gut positioniert, braucht dafür gar nicht viel Unterstützung. Hat Nikias Arndt dabei, auf jeden Fall noch als Helfer, so zwei deutsche Fahrer. Und dann hast du Danny van Poppel ist bei Bora wahrscheinlich der Sprinter. Sehe ich jetzt aber auch nicht so, dass er da einfach mal so einen Sprint gewinnt. Der wird halt so Zweiter bis Fünfter immer irgendwie. Und dann den einzigen, wo ich sage, okay, der hat jetzt vom Speed her auf jeden Fall ein Potenzial, auch da mal durchzustarten, ist halt Gerben Theissen. Das ist so für mich eine absolute Rakete, hat jetzt nicht so die große Erfahrung, sag ich mal.
Den habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Aber für mich so von der Power her, so einer der stärksten Sprinter auf jeden Fall im Feld, hat eigentlich auch eine interessante Mannschaft so. Mit Laurens Rex auch, Hugo Paasch, so ein paar Jungs, die ihn da gut unterstützen können. Mike Teunissen, also eigentlich eine gute Truppe, um ihn da zu positionieren. Die haben dann halt auch noch Gilmay dabei, die werden sich das wahrscheinlich ein bisschen aufteilen mit den Sprints, aber der Typ hat, also wenn du die Sprints von ihm so siehst und nur auf ihn achtest, so wenn er gut positioniert ist, dann ist schon eine absolute Rakete. So wie Fabio Jakobsen eigentlich sein könnte, ist aber für mich jetzt vom Ding her irgendwie, also den sehe ich gar nicht mehr. Also DSM, seine Mannschaft richtet da auch viel auf ihn aus, ne? Bringt halt Anfahrer mit für ihn oder zwei. Dege wird wahrscheinlich auch bei den meisten Sprints da mit in die Vorbereitung reingehen. Aber der Typ ist irgendwie so, also der ist mal einer von, also der hat keine gute Quote einfach. So, der nimmt mal einen von 10 Sprints irgendwie teil. Vorher bei den anderen Sprints ist er irgendwie, trifft er falsche Entscheidungen, fährt seiner Mannschaft auch selten hinterher. Ist so ganz schwierig, glaube ich, den auch so zu positionieren. Also wenn er dann da ist, dann ist er auch immer super schnell. Aber irgendwie ist er da nicht mehr so im Flow drin, wie er mal war. Und eben hat er auch nicht so die dominante Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo er bei Quickstep gefahren ist, die ihn dann wirklich so den Etappensieg bei der Tour auf dem Präsentierteller dahingelegt haben. Also da erwarte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Und dann hört es mit den Sprintern eigentlich auch schon so auf, die man jetzt so da ganz oben auf die Favoritenliste setzen würde. So, Uno X hat halt irgendwie gesagt, sie fahren jetzt mal bei den Sprints auf Järnskold. So, ist halt absoluter Bär, der Typ, super stark. Aber sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so, dass er da wirklich beim Etappensieg so gefährlich werden kann. Da ist halt, glaube ich, so das Ding zwischen Philipsen und Deli. Das wären jetzt für mich so die zwei Sprinter. Mal sehen. Vielleicht, also die so auf den ersten Blick im Profil habe ich jetzt die Ankünfte, sieht man ja auch nicht so. Wenn es ein bisschen technischer wird, ein bisschen chaotischer, sag ich mal. Dann kommen natürlich so Fahrer wie Bauhaus, Ackermann, so aus deutscher Sicht dazu, die sich da gut zurechtfinden werden. Oder dann halt auch Petersen mit seiner Mannschaft, aber
und dann halt auch
so bei den, die Tagessiege gehen so zwischen, werden glaube ich ziemlich viele belgische Tagessiege bei den Sprints, sagen wir so. Gerben Theissen auch ein Belgier, sehe ich so.
Wen siehst du am ehesten überleben? Grünes Trikot.
Ich sag Wout van Aert.
Den haben wir jetzt noch gar nicht so als Sprinter dazu gezählt.
Ja, aber bei der letzten Woche.
Also ich glaube, das grüne Trikot wird halt nicht über die Tagessiege entschieden, so wie es eigentlich letztes Jahr war. Und da gewinnt halt Philipsen einfach so viele Etappen, dass er da am Ende so viel Vorsprung hat. Bei dem kann ich nicht so gut einschätzen, wie gut er so die letzte Woche da übersteht. Also wenn er natürlich da im grünen Trikot ist, dann wird er da irgendwie durchkommen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass so ein paar Etappen dazwischen sind, wo er viele Punkte verlieren wird. Und dann eben Van Aert, Pedersen, die gehen dann in die Gruppen rein. Die haben den Motor dazu. Vielleicht auch ein Van der Poel. So, keine Ahnung, was der jetzt bei der Tour überhaupt so vorhat. Will er halt einfach nur wieder ins gelbe Trikot auf der ersten Etappe oder hat er irgendwie mehr Ambitionen? Ist natürlich dann schwierig so ein bisschen mit der Konstellation, aber mit seinem Teamkollegen Philipsen.
Ist da nicht der Plan, dass er rausgeht auch?
Ich weiß es nicht.
Wegen Olympia? Also er fährt Mountainbike diesmal nicht. Oder war es bei letztem Mal Olympia, dass er deswegen eher raus ist? Aber irgendwie hatte ich das mal so gehört.
Ja, ansonsten Gemay, der wird auf jeden Fall da durchkommen und auch bei den Sprints immer Punkte holen, aber ich glaube halt nicht, dass es so ein Ding wird wie letztes Jahr, dass am Ende Philipsen 4, 3, 4, 5 Etappen gewinnt und das Ding locker nach Hause bringt. Es wird ein bisschen spannender werden. Und dann ja große Frage, wer da durchkommt. Also ein Gerben Theissen, glaube ich, den sehen wir nicht in Nizza, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen. Auch ein Jakobsen, also das sind jetzt für mich so zwei, die mir da einfallen. Grönewegen fährt da eigentlich irgendwie immer durch. Keine Ahnung, wie der das macht. Der hat da die Erfahrung. Aber jetzt so die beiden würden mir da einfallen, die ich als erstes da streichen würde. Aber ich glaube, es wird dann auch so abhängig, wie du einfach durchgekommen bist. Ne? Wenn du da einen schlechten Tag bei so einer Etappe und dann kann das da jeden treffen. Also auch alle Nicht-Sprinter. Von daher, ja, also auch so ein Kev, so keine Ahnung, der ist schon ziemlich viele Tour de France gefahren, meistens durchgekommen. Ich glaube, nur einmal ist er, glaube ich, aus dem Zeitlimit geflogen, wenn ich mich da recht erinnere. Ja,
aber da kann ich mir vorstellen,
ich glaube,
nicht schon viel rumtricksen bei Astana, der wird sie durchfahren wollen, wo es seine letzte sein wird, gehen wir jetzt mal von aus. Also ich glaube, dass er das beenden will in Nizza. Aber ich glaube,
das ist ja bei dem manchmal so, dass er Vorbereitungsrennen, ne, kommt er überhaupt nicht bergauf und dann bei der Tour geht es dann irgendwie doch.
Der ist wie Geraint Thomas, das ist so eine Generation, irgendwie an Rennfahren habe ich immer so das Gefühl, da kannst du alles, was davor ist, auch gar nicht irgendwie für bare Münze nehmen. Also die Einschätzung fällt schwer, die kommen da irgendwo hin und sind dann richtig gut. Und das glaube ich bei ihm auch. Ich glaube auch, dass er eine Etappe gewinnt und ich kann mir auch vorstellen, dass er durchkommt. Und andere Sprinter, wo man es denkt, dass sie es eher schaffen, schaffen es dann vielleicht nicht. Natürlich auch Erfahrung und all solche Dinge. Ne? Also der weiß schon, was er macht, aber wird auf jeden Fall nicht einfach. Ne? Ja, und Bergtrikot ist halt irgendwer. Ne? Also das ist halt, glaube ich, Bergtrikot wird so ein Mitbringsel von außer Gesamtwertung. Also
ja, wahrscheinlich.
Ich glaube, dass mit der Rundfahrt, wie die jetzt ist,
Die Etappen, wo es viele Punkte gibt, die sind einfach zu heftig, zu wichtig, als dass man da irgendwie jetzt großartig eine Gruppe da durchlässt. Da bin ich bei dir, Paul.
Glaube ich auch. Also ich glaube, da können wir jetzt auch mal zu meinen Top 3 im GC kommen. Und gleichzeitig der Sieger der Tour de France ist bei mir auch der Sieger des Bergtrikots. Und das wird Tadej Pogacar sein. Vor Jonas Vingegaard und Joao Almeida. Wenn ich richtig davon ausgehe, dass er sich da durch die ersten 9 Etappen bis zum ersten Ruhetag irgendwie durchmogelt.
Boah. Also bei mir ist es auch Pogacar vor Wieniger und dann ist es Roglic, weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass Almeida das schafft, sich durchzumuggeln. Und dass bei Adam Yates, also wenn, dann würde ich sogar Adam Yates nochmal zutrauen, nochmal aufs Podium zu fahren als Dritter. Weil der, ich glaube, der wird über die Länge der Tour, wird der besser sein als Almeida.
Das glaube ich zum Beispiel nicht. Also das ist, das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich Almeida da hingesetzt habe, weil ich glaube, dass der halt in der letzten Woche immer einer der Stärksten ist. So, das war er jetzt eigentlich auch bei den Rundfahrten, die er gefahren ist. Also der wird auch eigentlich besser bei so einer Rundfahrt als schlechter. Und gerade deswegen habe ich gedacht, so okay, wenn der irgendwie auch durch diese Schotter-Etappe wird, für, da habe ich auch ein großes Fragezeichen, wenn er da durchkommt.
Ich glaube, dass Yates,
dann glaube ich, dass die Konstellation nachher so sein wird. Ja, ich glaube eher, dass Yates auf jeden Fall bei dieser Schotter-Etappe einfach zu viel Zeit verlieren wird und dass man als zweiten GC-Fahrer dann auf Almeida setzt. So. Ja. Aber ja, das ist halt,
ja.
Also könnte genauso gut andersrum sein, hast du schon recht, auf jeden Fall.
Aber Roglic sehe ich da trotzdem auch irgendwie Richtung Podium, weil ich glaube, er ist nicht schlechter als alles, was nach Platz 2 ist. Also der wird jetzt auch noch mal besser geworden sein, das glaube ich schon. Und der wird auf einigen Etappen wird der besser performen als die Helfer. Ja, also einfach aufgrund dessen, dass er halt der Kapitän ist und vielleicht auch Bonussekunden holen. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Teil auch eine enge Kiste, also so, ich glaube, Platz 1, 2, das, wenn man es so, kann gut Lücke sein. Aber so hinten um letzten Platz auf dem Podium, glaube ich, so 3 bis 6 wird echt unangenehm dieses Jahr. Also ich kann mir vorstellen, dass es echt eng wird, weil da auch so viele Interessen bei sind. Ich meine, wir setzen da halt gerade die Helfer hin. Es ist halt die Frage, wie weit die Teams auch entscheiden, dass du heute All-In gehen musst oder eben nicht, weißt du? Also es sind ja auch so viele taktische Dinge, wobei ein Roglic halt frei fahren kann. Also er wird der uneingeschränkte Kapitän sein. So. Ja. Ich glaube, es wird echt spannend. Also seit langem nicht mehr so eine Tour, wo Top Ten, wo man Bock auf Top Ten hat. Weil es vorher ist wirklich immer so Füllmasse, so gefüllt, so Maß, ohne ihn jetzt irgendwie schlechter reden zu wollen. Aber das war, der ist halt irgendwie reingerutscht, den hast du halt nie im Fernsehen gesehen, weißt du so ungefähr. Und jetzt hast du halt so ganz viele, die woanders auch selber Kapitäne sein könnten. Und ja, also ich glaube, es wird echt spannend. Ja.
Ich sage auch Roglic auf 3. Ich hoffe, dass er nicht stürzt. Beziehungsweise nicht so, dass er da nicht weiterfahren kann oder schlechter wird. Und ich habe wirklich gar keine Infos über seinen Zustand, aber wenn er da nichts von dem Sturz übrig behalten hat, dann sage ich, Vingegaard gewinnt und Pogi's weiter.
Oh. Okay, das ist interessant.
Zum Glück hast du das jetzt so gesagt. Ja. Nicht, dass wir alles ungefähr das gleiche tippen.
Also Vingegaard einfach ist humorlos, ja, kalt, effizient, wie immer, hat auch vor seinem Sturz ein absolut unantastbares Frühjahr schon gehabt. Ne?
Ja, natürlich. Also ich sehe da jetzt auch nicht so die... Ja, natürlich war die Vorbereitung jetzt nicht optimal, aber wie du sagst, ne, eigentlich ist er dann in einer guten Form trotzdem noch besser als alle anderen. Aber es ist halt auch immer die Frage, kommen beide auch so unbeschadet durch? Ja? Also bis jetzt hatten sie eigentlich immer Glück, in Anführungszeichen. Also natürlich fahren sie auch immer da, wo sie möglichst wenig Risiko tragen. Aber es kann ja immer passieren. So, und also wenn ich eine Schwachstelle bei Vingegaard sehe, und das muss man, also ist eigentlich krass, dann ist so ein bisschen das Team. So vor allen Dingen.
Ja, definitiv.
Also der könnte schon, wenn er Pech hat, mal schnell isoliert sein oder nur noch mit einem Helfer. Und dadurch, dass dann eben, ja, jetzt gut, bei UAE wird man auch alles auf Pogacar setzen, das ist keine Frage, aber da sind die Helfer halt im Gebirge einfach so stark, dass du da halt schon nochmal irgendwie ein bisschen spielen könntest, ja, wenn sie das dann tun. Das bezweifle ich so ein bisschen. Also ich glaube schon, dass da immer die Taktik so sein wird, dass man alles auf Pogacar setzt. Aber wie gesagt, also das könnte nochmal so ein Ding sein, wo dann vielleicht auch Bora, Ineos so mit so ein paar Optionen, wenn sie die halt lange im Rennen halten können, noch mal ein bisschen was machen könnte. Das wäre auch einfach gut so fürs Rennen, glaube ich. Wenn nicht UAE einfach die ganze Tour von vorne fährt und alles im Grunde und Boden versenkt.
Yes.
Ich glaube, wen wir ganz oft sehen werden, den wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist Nils Pullitt.
Ja, der wird eine richtige Aufgabe haben. Aber ich glaube, das wusste er auch. Ich hatte gehofft, dass er Miguel Pierre noch an die Seite bekommt. Aber jetzt muss er halt.
Ja, gut, jetzt hat er einen Valence, ne? Also.
Ja, aber du bist halt relativ schnell bei jemandem wie ein Ayuso, der fahren muss. Also weißt du, du kommst bei anderen Teams, landest du beim Ayuso, wenn du den sechsten Namen aufsagst. Bei UAE kann es halt schon auch der dritte Name sein, wenn es schlecht läuft, weißt du? Das ist halt schon ein krasses Team einfach, was die da am Start haben, ey. Das ist.
Aber wie angesprochen, Tim Valence jetzt auch nochmal Zeitvermeister geworden. Ich glaube, das sind so die beiden, oder das wäre so der Fahrer, der vielleicht Nils noch ein bisschen Führungskilometer abnehmen wird in der Flachen. Aber er wird auch eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel bei dieser Gravel-Etappe. Ne? Da denke ich mal, sind dann die Rollen so ein bisschen getauscht. Dann ist halt die Frage, wen lässt ein UAE vorher arbeiten, wenn du Valence und Pulit eigentlich brauchst, um Pogacar dazu abzuschirmen.
Max Soler, Sivakov kann das
auch. Max Soler gibt es auch noch.
Ja, Sivakov kann das auch ganz gut.
Ja gut, aber Max Soler, ganz ehrlich, der fährt doch nie vorne. Also hast du den mal irgendwie vorne fahren sehen? Der ist halt immer noch in der Gruppe dabei. Mannschaft,
ganz ehrlich.
Ich habe keine Ahnung, das habe ich mich schon oft gefragt.
Der stört einfach nur andere, glaube ich. Das ist so.
Also ich kenne ihn überhaupt nicht so vom Typ her, so, aber wenn ich den im Fernsehen, im Radrennen sehe, dann denke ich immer so, wenn ich ein Team hätte, das wäre der letzte Fahrer, auch wenn er einen riesen Motor hat, aber das wäre der letzte Fahrer, den ich irgendwie in meiner Mannschaft hätte, weil das ist echt manchmal schon witzig anzusehen, wenn dann vorne irgendwie Tempo gemacht wird, so von einem, der auf dem letzten Loch pfeift und der sitzt irgendwo auf Position 15 und wird dann 12. am Ende.
Leute, ich verhungere.
Ich auch, und ich muss auch zum guten Cardio fahren nach X-Berg. Von daher, auf dem Rückweg hole ich mir noch einen Döner.
Was haben wir hier noch offen?
Nutri-Score A.
Das soll es gewesen sein, oder?
Der Deckel ist geschlossen.
Also, wir schauen jetzt mal, wie das so läuft. Ich denke, nächste Woche Dienstag ist ja auch schon einiges passiert, wenn wir wieder aufnehmen für die Donnerstagsfolge. Die werden wir aber wahrscheinlich ganz normal mit Gast bestreiten und nicht nur Tour de France-Fokus machen. Und dann spätestens zur Montags-Tour de France-Folge wird's dann schon einiges geben, was wir hier über den Haufen schmeißen können.
Genau.
Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben. Und zwar wird das ja die letzte Tour, um jetzt nochmal vielleicht auf den letzten Deutschen zu kommen, den wir nicht erwähnt haben.
Ja, den habe ich auch hier eigentlich noch aufgeschrieben.
Simon Geschke.
Bergtrikot glaube ich jetzt gar nicht.
Nee.
Aber also ich habe ja so drüber nachgedacht, aber Simon Geschke, das ist so ein Typ, den wird man im Fahrerfeld vermissen, oder? Ja. So irgendwie taucht er immer mal auf, dann so mit dem Bart. So Markenzeichen natürlich auch, aber so als Fahrradtyp auch, einfach immer klar, so aus deutscher Sicht auch, aber war schon, es ist ein bisschen traurig auch, dass er jetzt seine letzte Tour fährt, aber
vielleicht weiter noch eine Bonusrunde wie Kev, so nach der Tour. Nee, schade, aber den können wir dann auch nochmal reinholen, wenn es dann vorbei ist. Ich habe letztens auch mit ihm telefoniert. Ja,
auf 8000 Metern dann im Höhenhotel.
Ja, er hat mich übrigens deswegen angerufen, ne?
Ja, doch, das war kein Witz von mir, dass wir da nochmal hin müssen.
Ja, der wird schon ready sein. Der wohnt da seit das aufgemacht hat.
Der ist eingezogen,
ja.
Tatsächlich ist Bora das einzige Team, was noch nicht eingeloggt hat bei der Meldung. Also da ist noch so ein bisschen was offen. Also Nico Denz ist ja eigentlich, gilt ja als sicher. Wer jetzt noch offen ist, ist halt so Marco Haller zum Beispiel. Der wusste noch nicht, ob er fährt, als ich das letzte Mal gesprochen habe. Und was ich zum Beispiel, also es gibt ja so ein paar Teams, die so völlig anonym jetzt hier in dieser Folge geblieben sind, Total Energies. Ganz ehrlich, da muss ich jeden Fahrer, muss ich googeln, so ungefähr. aber wer auch ja zum Beispiel als Team, so wo die individuellen Fahrer gar nicht so rausstechen, also klar, jetzt haben sie jetzt im letzten Transfer Fenster, sage ich mal, ein bisschen was dazugeholt, ist Uno X. Da hast jetzt so Magnus Kort. Das ist schon irgendwie so ein Typ. Alexander Christoph war schon in der Mannschaft.
Den haben wir ganz vergessen, weil Sprintwind hat dieses Jahr schon wieder abgeliefert, Christoph. Und es wird die eine oder andere Ekel-Etappe geben, wo der einfach 800 Meter vom Ziel sprintet und dann keiner mehr vorbeifährt.
weiß nicht. Also anscheinend setzen sie bei den Sprints ja auch diesmal auf die junge Generation. Aber kann man sich mal angucken, Social-Media-Auftritt,
Juno X, die machen gerade so ein, über jeden ihrer Starter so ein kleines Porträt. Finde ich mal ganz cool. Also die anderen Teams haben ja alle einfach so irgendwie so eine Grafik gepostet, wen sie mitnehmen. Die stellen gerade jeden Fahrer vor. Ich glaube, so 4, 5 haben sie jetzt schon. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Fand ich super interessant, mal da so einen Einblick zu bekommen. Wo kommen die her? Warum fahren die jetzt mit? Ist cool gemacht.
So, zum Abschied hier habe ich jetzt gerade noch die E-Mail von Clemens bekommen, dem Lehrer, der uns die Intros eintreibt von seinen Schülern. Und ich habe nämlich nochmal gefragt, wer es eingesprochen hat. Und die erste E-Mail, die ich bekommen habe, schreibt er, es hat eine Schülerin geschrieben und war zu schüchtern. Das ist eine KI-Stimme. Dann hat er aber geschrieben, die Schülerin hat das jetzt doch nochmal geschickt und wir sollen gucken, was besser passt. Also, ich denke mal, wir nehmen das von Nähe hier. Ich höre mir das gleich nochmal an.
Ja, auch wenn es nicht gut wäre, würden wir natürlich trotzdem ihres nehmen, was besser ist.
Und danke auch schon mal.
Und danke. Vielen Dank.
Wir hören uns nächste Woche. Leute, wir sind raus.
Tschö.
Ciao.